Flüge fallen leider bis auf Weiteres aus. In der Zwischenzeit bieten wir Ihnen gerne ein kleines Bonusprogramm an.
Heute mit Master Sommelier Hendrik Thoma.
Fabio.
Matten.
Wie geht es dir?
Mir geht es, normalerweise sage ich ausgezeichnet, das kann ich gerade nicht.
Nee.
Die Gastronomie-Szene trübt etwas die Laune.
Aber es geht wieder los. Wenigstens etwas mühsam und langsam, aber ihr habt wieder offen seit letzter Woche.
Ja, genau. Also das Wechselbad der Gefühle reißt nicht ab. Nach wie vor ist alles dabei von Enttäuschung und Wut und Traurigkeit, aber auch totale Zuversicht, ohne Frage. Also ich habe ja eigentlich immer alles probiert, sehr positiv auch zu sehen. Es fällt natürlich nicht immer schwer.
Ja.
Ich halte ganz viele Entscheidungen für richtig, ganz viele aber auch vielleicht für falsch. Aber ich kann es auch niemandem verübeln, weil wir hatten so einen Fall in der jüngeren Geschichte nicht.
Und
trotzdem glaube ich, sollte man, also das Beste, was wir daraus machen können, ist möglichst gut daraus zu lernen, dass das beim nächsten Projekt X nicht mehr passiert. Weil nochmal so ein Ding überlebt die Wirtschaft auf gar keinen Fall.
Wahrscheinlich nicht. Ja, wir haben, wir sind bei der zweiten Sonderfolge.
Yes.
Haben vor ein paar Wochen die erste Sonderfolge gemacht, waren beide ganz überrascht, dass die einen ganz guten Flow gehabt hat, obwohl wir nicht über unser Hauptthema, über unser Hauptsteckenpferd des Podcasts, das Reisen gesprochen haben.
Ich glaube, lag vielleicht auch daran, dass wir eben gesagt haben, wir probieren mal den nur negativen Spirit, der gerade bei dem Wort Corona da war, ein bisschen außen vor zu lassen, sondern auch ein bisschen zu gucken, ob es vielleicht eine Chance ist. Und es ist eine, und ich glaube auch nach wie vor dran, dass man daraus was lernen kann und vielleicht so die Themen Wertschätzung und Respekt auch für Gastronomie und für Qualität an Produkten ein bisschen erhöht wird vielleicht oder die Bereitschaft auch da ist, zu sagen, ich gehe in ein Restaurant, weil ich weiß, dass dort Leute sind, die das für mich zubereiten und nicht einfach nur zur stumpfen Nahrungsaufnahme.
Zum Fressen, exakt. Genau. Ich bin ein bisschen aufgeregt und auch froh, weil ich zum ersten Mal nicht mit dir alleine den Kram machen muss hier. Wir haben zum ersten Mal einen Gast da und haben uns überlegt, das Ganze mal im Stile der Sonderfolge, er sagt es gerade schon selber, wenn die Stimme noch keiner erkannt hat, vielleicht mag Fabio mal ein paar Sätze sagen.
Ich habe unseren Gast kennengelernt. Im Umgangssprachlich hieß die Sendung damals Paprika gegen Tomate. Ich glaube, sie hieß tatsächlich Kochduell. Britta von Lojewski war, glaube ich, die Moderatorin. Und dort, das muss ungefähr zur Zeit meiner Kochausbildung gewesen sein, 2002 ungefähr. Ich kam nach Hause und meistens liefen zwei Sendungen. Es war einmal Jamie Oliver, The Naked Chef, wo ich total abgeholt war. Und das zweite war Kochduell mit Sante di Sante, möge er in Frieden ruhen. Mhm. Und du kamst regelmäßig um die Ecke gebogen und hattest eine Weinempfehlung dabei. Ja. Herzlich willkommen, lieber Hendrik Thoma.
Ja, vielen Dank, Fabio. Und Martin, vielen Dank für die Einladung. Ja, und damals konnte man Alkohol noch in der Öffentlichkeit trinken.
Exakt, das hat ein Ende im öffentlichen Fernsehen, ne? So mehr oder minder.
Ja, das ist eben, weil das Puritanertum greift eben auch gleich immer wieder mit der Keule zu. Und Wein ist ja eigentlich in erster Linie eigentlich ein Genussmittel. Wobei man muss auch sagen, bei vielen Weinen habe ich das Gefühl, dass es auch nur noch Alkohol ist. Und das Wort Wein sozusagen nur noch da steht, für so sinnbildlich, ist aus Trauben gemacht, ist gut, ist lecker, ist gesund so ein bisschen. Mhm. Also dieser Nebenaspekt zum Essen. Ja, das waren natürlich wirklich die Zeiten. Also da gab es noch nicht so viele Kochsendungen. Wir wurden ja dann von Tim Melzer auf dem Sendeplatz sozusagen beerbt. Der hat das sich den
das
geholt
stimmt.
dann.
Schmeckt nicht, gibt's nicht.
War das. Genau, schmeckt nicht, gibt's nicht. Und das war aber wirklich eine tolle Zeit. Und die haben auch lange überlegt, glaube ich, bei Vox, ob sie das Format doch wieder, weil so das Spiel- und Game-Show ist es ja am Ende gewesen.
Auch vor allem, weil die Show vorher ja noch größer wurde. Die hat ja, glaube ich, relativ nischig angefangen und hatte echt einen Mega-Erfolg. Also war das die Kochsendung zu dem.
Ja, es gab noch Max Inzinger von der Drehscheibe, der hat dann Toast Hawaii gemacht. Und natürlich Alfred Biolek, sich öffentlich vor der Kamera ordentlich immer mit Riesling abgefrischt hat.
Damals gab es ja auch fast noch kein Internet. 2002 hatten wir alle noch wahrscheinlich ein 56er Modem. Na, nicht ganz, aber.
Ja, aber die Biolek-Nummer war ja nochmal was anderes. Das war ja so ein klassisches Presenter-Ding. Da war ein Gast, die haben sich Wein reingestellt und haben irgendwas gekocht. Ja, bei Kochduell ging es ja, das war ja aufregend bis nach Meppen. Dieser kleine Bastkorb mit dem Deckelchen da wurde gelüftet und die Köche, und das waren ja coole. Ja. Steffen war, glaube ich, dabei. Stefan.
Hermann.
Alexander Hermann war dabei.
Sante de Santis. Sante de Santis, genau. Um nur einige zu nennen.
Da waren wirklich tolle Köche, die auch immer noch, also Alexander Hermann, hochgradig erfolgreich, 2 Sterne mit Tobias Betz zusammen. Ziemlich fit, wie ich gerade gesehen habe. Ziemlich in Shape, der Hermann. Hat Corona ganz gut genutzt. Grüße nach Nürnberg. Ja, der ist topfit.
Okay.
Wir steigen jetzt schon direkt fast hier ein. Für die 2% unserer Hörer, die dich nicht kennen.
Ja.
Wenn überhaupt. Wer bist du, Henrik?
Ja, darf mich ja kurz vorstellen. Vielen Dank erstmal für die wirklich nette Einführung. Und ich bin ein kleiner Weinhändler. Jetzt rollt der Fabio gleich sicherlich die Augen und sagt, nee, ist er nicht. Aber ich bin kleiner Weinhändler in Hamburg geworden. Ich habe eine Vorgeschichte als Sommelier. Ich komme eigentlich aus dem Westfälischen, aus Gütersloh. Da konnte man sich entscheiden, also entweder man bleibt oder man geht. Wenn ich geblieben wäre, wäre wahrscheinlich mit Wein nicht so viel geworden, weil das war schon recht früh meine Leidenschaft.
Ich Was trinkt gelernt. Man da, Gütersloh? Was
Korn. Korn. Vielen Dank, du hast mir eben mal mitgebracht.
Ach, guck mal, das ist, wie das passt. Das
stimmt. Muss aber sagen, ich muss ein bisschen aufpassen auf meine Gesundheit. Also wenn ich mir noch mehr Korn reinstelle, dann haben wir bald Stopfleber hier.
Schönes Wort, das muss ich aufschreiben.
Aber so dann nach meiner Ausbildung in Kalifornien habe ich, glaube ich, viel Inspiration bekommen im Napa Valley in einer sehr geilen Zeit, wo auch Amerika noch, gerade Kalifornien, sehr freien Spirit hatte. Und war lange Zeit im Louis C. Jacob Sommelier und dann vor 10 Jahren habe ich angefangen, selbst auch Wein zu importieren. Also eigentlich schon ein bisschen länger, aber so richtig professionell. Und mache das heute mit meiner Partnerin Bianca im kleinen Thiel. Das heißt Wein am Limit. Und wir arbeiten genau wie ihr auch ganz bewusst mit Leuten, die sich wirklich für das Thema eben auch interessieren, die brennen, die vielleicht ein bisschen weitere Informationen wollen als nur eben blödes Saufen.
Das jetzt hast du natürlich ein paar Sachen übersprungen.
Oha.
Gelernter Koch.
Ja.
Also ernsthaft, ich habe nichts nachgeschaut. Wir kennen uns jetzt schon eine Weile. Das ist alles in meiner Erinnerung. Du bist gelernter Koch. Du hast Sommelier gemacht. Du hast deinen Master of Wine vermutlich gemacht und bist aber Master Sommelier.
Genau, Master of Wine habe ich nicht gemacht. Das ist natürlich eine andere. Wird gerne verwechselt. Master Sommelier ist eine Prüfung, die man in England machen kann. Es gibt seit 1969 nur 250 Kandidaten, die das Thema gepackt haben und mehrere tausend, die es probiert haben.
Und in Deutschland?
Mittlerweile 5.
5?
Ja, doch.
Eine Frau ist dabei mittlerweile.
Genau, genau.
Ich habe den Namen leider
Stuttgart.
Vergessen.
Ich komme auch, das ist ungehörig.
Wir reichen es nach.
Danke.
Ich habe es gestern auch nachgelesen nochmal und habe es aber auch leider vergessen. Was ich mir aber aufgeschrieben habe, ist Toru Takamutsu. Wie kann man die Prüfung mit 23 bestehen?
Der hat das gerade bestanden?
Oder? Ja, das ist
gut. Es gibt immer wieder Leute, die Ausnahmetalente.
Du warst 32, habe ich geguckt.
War ich schon so alt?
Das ist auch schon echt. Ich bin jetzt 33. Ja. Wenn ich mir vorstelle, wie lange hast du dafür trainiert?
Ja, alles zusammen. Ich habe ja auch ein paar Mal gebraucht. Ich habe 5-mal dort sozusagen zum Vorsprechen mit Vorprüfung und allem. Das ist so 6-7 Jahre meines Lebens investiert. Ja.
Wow.
Aber wie viele Versuche hat man, das zu bestehen?
Also man kann so häufig, wie man möchte, glaube ich. Wobei irgendwann wird einem gesagt, lass es bitte, das bringt nichts.
Okay.
Mittlerweile haben sie auch die Statuten geändert. Ich habe 5 Anläufe gebraucht.
Krass.
Das gibt welche, schaffen es im ersten Anlauf, das sind ganz wenige. Immer wieder Teile geschafft, das ist ja eine 3-teilige Prüfung. Und irgendwann hatte ich 2 Teile und dann hätte ich einen noch schaffen müssen, den habe ich nicht gepackt. Das war beim 3. Mal und dann fängst du wieder von vorne an.
Wahnsinn.
Dann habe ich beim 4. Mal 2 Teile und beim 5. Mal dann noch die Verkostung, die auch so ein bisschen als das Sahnestückchen gilt in dieser ganzen
Weil Nummer. Du kriegst einen Wein eingeschenkt, blind, klar.
Ja.
Und musst sagen, was ist das?
Ja, du kriegst dich schon vorher eingestellt, hast 6 Gläser vor dir, kommst in einen Raum rein, es wird alles mitgeschrieben, was du sagst. Es gibt The Grid, heißt das, ist so eine Art Struktur, wo man dann die Farbe, den Geruch, den Geschmack, die Einzelheiten des Weines sozusagen einer Jury erklärt. Und da müssen ganz bestimmte Vokabeln fallen, da müssen ganz bestimmte Rangehensweise fallen.
Also es gibt dann wirklich richtig und falsch. Es ist nicht, das wäre jetzt meine Frage gewesen, es ist nicht die Einschätzung, hat er es gut umschrieben, sondern es gibt ein paar Eckpfeiler, wenn die nicht erfüllt sind, Da ist die Tür.
Die Umschreibung ist deswegen da, weil ein Sommelier eigentlich auch jemand sein soll, der anderen Menschen was erklärt. Ja. Deswegen ist es wichtig, dass er sich gut mitteilt und auch das Richtige sagt.
Ja.
Am Ende muss von den 6 Weinen, die du hast, in 25 Minuten, musst du eigentlich 4 richtig haben.
Okay.
More or less. Manchmal kannst du 5 richtig haben, hast du schlecht beschrieben oder hast 4 super beschrieben.
Ja, das wollte ich nämlich auch gerade fragen, ob wenn das Ergebnis richtig ist, wenn der Lösungsweg falsch war, ob es dann quasi zählt oder nicht. Ja. Das ist wahrscheinlich nicht ganz ohne.
Ja, es sind fallen trotzdem viele durch, weil sie zwar die Lösung haben und wissen, welcher Wein, aber es nicht gut beschrieben haben.
Mhm. Aber ist die Lösung die Rebsorte oder ist die Lösung die Flasche?
Die Lösung ist wirklich die Herkunft und der Jahrgang und die Sorte. Das heißt also, das nächste Schritt wäre, du gehst durch so einen dreiteiligen. Beim Wein hast du immer erstmal die Farbe. Dann gehst du zum Geruch, das der komplexeste Aufbau ist. Dann kommst du zum Geschmack. Dann kommst du zur Initial Conclusion. Da sagst du dann, okay, der Wein könnte aus Europa kommen, der kommt aus einem moderaten Klima, der kommt aus Österreich oder Deutschland und es ist wahrscheinlich ein Riesling. Und da musst du zum Schluss sagen, das ist ein 1997er Riesling aus dem Burgenland. Manchmal kann man den Erzeuger dabei sagen, das ist aber wirklich Glück. Und eigentlich geht es nur darum, den Wein generisch zu erkennen. Und das Wichtige ist auch, und deswegen ist diese Prüfung auch schaffbar, weil sonst ist es wirklich eigentlich unmöglich, aus der Vielzahl der Weine, die man hat, da werden klassische Weine genommen. Also Sachen, wo man wirklich dem Probanden eigentlich die Möglichkeit gibt zu sagen, ja, das ist ein klassischer Rioja, das ist ein klassischer Bordeaux, das ist ein klassischer Sauvignon Blanc aus Neuseeland.
Oder die Wehlener Sonnenuhr von 2008. Von Prüm, die würde ich jetzt, glaube ich, erkennen.
Siehst du? Ja, genau. Das ist ja wie
mit der Musik.
Das ist ein Wein, den erkenne ich, glaube ich, einfach blind. Aber wie oft ist man auch schon blind, gnadenlos selbst durchgerasselt bei Weinen, bei denen man sich sicher war, dass man sie schon mal oder mehrfach schon getrunken hatte? Kommen wir zu einem meiner quasi Lieblingsthemen, der naturbelassenen Weine. Hm. Wie stehst du zu dem... Ja. Diesem sehr. Wollen wir einen Schluck trinken? Ich habe
sehr gerne.
Wollen wir mit Wein anfangen? Ich glaube, Sake eher.
Ich würde sagen, ja, du hast recht. Wir machen erstmal Wein.
Ich würde auch sagen,
machen wir mal einen Wendel.
Am Wendel.
Ich bin sehr gespannt.
Naturbelassene Weine, eigentlich schon ein beschissenes Wort. Dann darf ich beschissen sagen? Beschissen.
Könnt ihr mal einmal so ein bisschen einmal rumgehen, einmal ausvinieren die Gläser, weil die stehen hier in dem Schrank. Einmal so ein bisschen durchschwenken.
Mit links ist immer ein bisschen doof.
So. Klasse. Das kann man ja zwar im Podcast jetzt schwer umschreiben, aber warum macht man das? Weil wenn Gläser natürlich aus dem Schrank kommen, dann haben sie Fremdgerüche oder hier, die hängen jetzt hier so frei, da ist ein bisschen Staub drin und ich bin immer Fan davon, ganz kleinen Schluck Wein zu opfern, aber ich habe keinen Bock auf ein stinkiges Glas.
Ja.
Und
vielleicht
dann opfer ich
während,
mich jetzt und trink das, oder?
Währenddessen ihr jetzt einschenkt. Genau. Wir sitzen bei Hendrik im Pool, was er auch schon in einer vorab kommunizierten Mail geschrieben hat. Und ich konnte das nicht einordnen. Und jetzt sitzen wir hier im Pool.
Du hast mich gestern gefragt,
richtig,
warum eigentlich Pool? Dann habe ich gesagt, wir treffen uns im Schwimmbad in Eppendorf. Muss aber ehrlicherweise dazu sagen, ich hatte auch keine Ahnung, dass es tatsächlich eins ist. Hendrik, erzähl mal, wo sitzen wir?
Ja, das ist wirklich unser Weinpool. Wir sind ja ein kleiner Startup. Also Bianca und ich, wir haben Wein am Limit ja wirklich noch mal ein bisschen eine neue Dimension gegeben und seit ungefähr 10 Jahren. Also wir haben alles hier selbst gepackt. Am Anfang, wir haben versucht, Lagerkosten natürlich so zu optimieren, so gut wie es geht. Und Gott sei Dank, ich wohne hier gleich oben drüber. Das ist auch immer ein bisschen gefährlich.
Kurzer aber Arbeitsweg, es ist A und O.
Ja, und ich muss auch sagen, also es wird wahrscheinlich heute ein sehr langer Podcast, weil man vergisst ja echt schnell die Zeit.
Glaube ich sofort.
Aber ihr habt gebraucht auch, um rauszufinden, dass das ein Pool ist, glaube ich. Erst.
Ja, ich habe es nicht sofort. Ich habe es gefragt, ob es mal eine Tiefgarage war. Vielleicht liegt es an den grauen Wänden. Und ein Aufzug ist hier auch. Aber es ist tatsächlich, man fühlt sich ein bisschen wie in einem Pool.
Ja, ich habe die Location für meinen 40. nächstes Jahr schon eingeloggt. Aber vielleicht komme ich nochmal auf dich zu.
Du, wer weiß, was hier alles noch abgeht. Wahrscheinlich schwarze Messen oder so. Oder wir machen hier so Bachanale, so altrömisch.
Sag auch da Bescheid, bitte. Ja?
Oha. So schlagende verbindungsmäßig.
Genau,
holen wir sich einen Schmiss ein mit einer zerbrochenen Weinverbindung.
Du machst das kalte Buffet,
Fabian. Ich mache das kalte Buffet.
Ich hatte doch mal einen Freund im Louis C. Jacobs, einer unserer Köche, der hat immer bei Swingerpartys hat er immer gekocht. Und er sagt, das war mit das Erniedrigendste, was man sich so vorstellen kann. Die kamen da immer alle und er stand da hinter dem Buffet
und dann aber
hat
denen
noch eine Gurkenscheibe draufgelegt.
Schürze nichts drunter dann?
Er nicht, aber er sagt, es war trotzdem alles sehr
erniedrigend. Ich habe Bilder im Kopf.
Ja, keine Bilder bitte.
Dass Buffets verboten wurden, ist, glaube ich, das Beste, was Corona zu bieten hatte. Ich finde Buffets ernsthaft ganz gruselig.
Mir fehlen Kroketten ein bisschen, aber ansonsten.
Kroketten? Ja, okay. Ja, kann ich verstehen.
Ja, Buffets wirklich, also überhaupt wie viele Dinge. Ich meine, du hast da eben schon sehr viele Sachen angesprochen und vielleicht kommen wir da auch nochmal zu. Natürlich hat jeder seine Corona-Meinung und auch wenn ich glaube, euch allen geht das auch so. Wenn man heute in die Medien reinschaut, anscheinend haben wir keine anderen Themen mehr. Und wir haben ganz viele andere Themen, ja, finde ich.
Alles, sehr viele andere.
Deswegen alles andere ist gerade.
Halte ich sehr viele Sachen eben auch für sehr zynisch. Also was vor den
Tode. Wir müssen eigentlich handeln. Und du hast das Wichtige gesagt, eben Respekt. Mhm. Respekt, Abstand. Und man muss eben auch den Vollpfosten trotzdem mal erklären.
Hunger?
Ich glaube, ich ein bisschen Hunger gerade. Hab das gehört, hat geknurrt.
Das kalte Buffet.
Ich glaube, ruft nach Flüssigkeit.
Genau. Was trinken wir denn eigentlich?
Ja, wir haben als erstes mal, das könnt ihr mir doch mal sagen. Ihr seid doch die Experten hier.
Ne? Krass.
Ich nicht, aber ich versuche es.
Ah, das ist ganz lustig. Ich habe vorhin, ich habe den jetzt einfach gegriffen.
Ach, witzig, habe ich gestern auf deiner Seite noch, ist mir das Etikett mal
aufgefallen. Roulette Russa, russisches Roulette. Und Sommeliers sind ja normalerweise immer Leute, die alles sozusagen kommentieren und alles besser wissen häufig. Häufig werden sie auch so wahrgenommen, weil das stimmt, finde ich, für die Guten nicht. Einer davon ist William Wouters und der ist wiederum verheiratet mit Philippa Pato in Portugal, in Beirada. Und der Wein Roulette Russa ist natürlich immer so, das russische Roulette, kriegt er einen guten Wein oder nicht dahin, weil seine Frau lässt ihm komplett freie Hand. Sie macht normalerweise die Wein und er kümmert sich um die Vermarktung. Und er hat sich hier einen relativ alte Bikal-Weinberge ausgesucht. Also wir haben noch viel ältere, aber so, ich sag mal, 15 bis 40 Jahre. Und alle mit östlicher Orientierung. Und das heißt, du hast hier sehr, sehr viel maritimen Einfluss, weil das Beirada ist ziemlich nah am Ozean. Also wir haben ja den Atlantik in Portugal und das heißt, das ist immer kalte Meeresströmung. Und die Sorte heißt Bikal und das ist eine autochtone Sorte. Und das das Thema Natural würde ich hier reinspielen. Also
autochton, weil die meisten werden es wahrscheinlich nicht wissen, correct me if I'm wrong, ist eine Rebsorte, die größtenteils oder ausschließlich in einer bestimmten Region beheimatet ist.
Genau, also wie eine indigen könnte man auch sagen, also eine eingeborenen Sorte. Mhm. Und das ist ja eigentlich das Besondere an Europa. Wir haben so viele Sorten hier und lange Zeit haben wir sie nicht geschätzt. Und mittlerweile, muss ich sagen, sind die Weine auch top, weil die Winzer unglaubliches Know-how reinbringen. Der Wein wird über 2 Jahre auf der Vollhefe gelagert in einem großen Stockinger Fass. Das große Fass hat sozusagen, und es wird nicht aufgefüllt in der Zeit, das heißt, es hat ganz bewusst Luft bekommen und so ein großes Fass gibt wenig Geschmack, aber lässt trotzdem durch die Poren des Holzes Sauerstoff in den Wein und du hast hier so eine ganz, wie sagen, Oxidation, du hast so eine positiv gewollte
Aber
eine
Oxidation. Schöne, ja, war wirklich sehr angenehm.
Und die Nase erinnert ein bisschen an Jura-Weine, und zwar an Garnevard zum Beispiel.
Ja, Garnevard.
Wirklich sehr fast, also ich habe Und das finde
sehr, sehr stark.
Das macht so viel Spaß.
So eine Salzigkeit da drin wie im Jura.
Ich bin heute mit einem Süffisanten, finde ich auch, bin ich, glaube ich, bei euch beiden ganz gut beraten.
Mega. Ich finde das, dieses nussige Blüten, die so ganz bisschen Honig, Akazienhonig, aber dieses, ich meine, wir Sommeliers neigen immer dazu, so, ich sag mal, sehr blumig und diesem Vokabular reinzuholen, da kann keiner was mit anfangen, aber am Ende so diese Vokabeln dienen dazu, mal so einen Wein irgendwie mal so zu greifen. Man kann auch einfach sagen, der schmeckt gut.
Tut er.
Ja.
Ja.
Aber nur nicht lecker sagen, bitte. Ich finde lecker ist ein lecker Scheißwort.
Wäre bestimmt noch gekommen jetzt, aber jetzt mache ich es nicht.
Mach, was du willst. Aber ich finde
Und dann lecker, musst du halt gehen.
Genau, dann musst du raus.
Lecker ist so beliebig wie die Prä-Corona-Zeit. Oder vieles in der Prä-Corona-Zeit.
So wie der Schweizer sagen würde, es ist sehr speziell.
Es ist speziell, ja.
Ich finde den jetzt,
Oder der Engländer, mal. Interesting.
Ich versuche mal was Schlaues. Der ist in der Nase relativ unaufdringlich. Stimmt das?
Ja, der ist wenig fruchtig. Zum Beispiel, da ist eher Steinfrüchte. Da hast du dieses Krasse, was du gerade gesagt hast, dieses mineralisch-salzige, die Nähe zum Meer. Auch wenn das Meer natürlich nicht in die Traube eindringt, aber prägt natürlich den Charakter dieses Weines. Und das merkst du auch. Plus, der hat 10,5 Alkohol, der Wein.
Super.
Und das finde ich top. Weil ich trinke den Wein schon lange nicht mehr für den Alkohol.
Ja.
Hoffe ich, meine ich zumindest, bilde ich mir ein. Aber die 10,5 finde ich super, weil ein Wein kann trotzdem Komplexität haben, ohne dass er sich komplett durchgeschminkt wird.
Und das ist auch wieder eine schöne Parallele zum Jura, weil die das auch gerade, finde ich, machen. Also ich habe das Gefühl, da geht es auch gerade wieder ein bisschen runter. Und ich trinke sehr gerne Wein aus dem Jura und habe auch viele Ältere, Labé zum Beispiel, bis 98, 96 runter. Und die haben halt, also ist ein weißer Wein, wie 14, 15, teils 16%. Das ist viel zu krass.
Ich wollte gerade sagen, also ne, die 10 sind halt relativ wenig einfach. Die 10% sind, sind halt relativ wenig.
10,5 ist wirklich, die meisten Weine haben so 10, zwischen 11 und 12, ja, sogar eher 12, 13 sogar eher. Ja.
Genau, nein, es ist ein ganz toller Wein, wirklich. Gefällt mir sehr gut.
Was ich auch gut finde, weißt du, der ist konsequent trocken. Dieses leichte Süße hinten raus, das ist eigentlich häufig auch ein Contribute der Winzer an den Zeitgeschmack, weil wir überall heute in unseren Nahrungsmitteln versteckte Süße haben. Und das wirst du besser wissen als ich.
Absolut.
Und ich mag Dinge, wenn sie pur sind.
Und er hat eine sehr, sehr angenehme Säure. Also
präsent.
Hintere Zunge, aber es überschlägt nicht die Säure, sondern es ist super ausgewogen, ist ganz, ganz toll. Ja.
Jetzt sind wir natürlich auch, ist auch ein interessantes Thema. Sowas kostet so bei uns im Shop 21 oder 20 Euro ungefähr. Top. Ja, wir sagen, glaube ich, für uns ist cool, weil wir alle wissen, was tolle Juraweine kosten oder auch Burgunder, die kosten dann noch das 5- bis 10-fache, je nachdem. Und aber für die meisten ist 20 Euro echt, ich meine, abgesehen davon, dass es wirklich viel Geld ist, aber es ist für eine Flasche Wein nicht viel Geld, die was Besonderes ist.
Weißt du, was derzeit der durchschnittliche Literpreis ist, der in Deutschland bezahlt wird?
Ja, wird ja immer wieder neu. Ich glaube, es ist um die 3,50 zurzeit, oder?
Nee, leider nicht.
Noch drunter, ne?
Nur 3,18 Euro für den Liter.
Na, ist doch super.
Gut, das zählt halt tatsächlich auch, Deutschlands günstigster Wein ist derzeit bei einem Discounter 79 Cent, Tetrapack italienischer Landwein. 79 Cent. Wie viel Trauben brauche ich dafür? Und wie viel Traube ist noch drin?
Ja, vor allen Dingen, wie viel Wasser brauchst du, um Wein herzustellen? Also eigentlich ist es Umweltverpestung.
Ja,
Tut mir leid.
Definitiv.
Und es ist ja auch genau das. Also es ist ja auch immer wieder, was ich bekrittele und auch leider muss ich sagen, bei vielen Diskussionen auch in öffentlichen Netzwerken oder in sozialen Netzwerken immer wieder mal nicht nur Freunde gemacht hat, weil es gibt ja viele, die ja versuchen, diese Discounter-Weinkultur und auch diese Discounter-Food-Kultur ja irgendwie durchzudrücken. Werden damit Arbeitsplätze geschaffen? Wie geht's der Natur? Wie gehen wir mit der Natur um? Und. Deswegen bin ich per se nicht dafür. Ich verstehe, dass es Grundversorger geben muss.
Ja, voll.
Wir sind ein ziemlich dicht besiedeltes Land.
Ja.
Aber muss man jeden Scheiß bedienen? Und muss man wirklich Fleisch im Discount kaufen?
Definitiv nicht. Also ich kann die Antwort direkt rauspfeffern. Nee, definitiv nicht. Jetzt kommt aber das Aber. Wenn unsere Ministerin für Ernährung und Landwirtschaft mit der größten deutschen Zeitung und einem recht bekannten Koch in einer Live-Sendung ist und Massentierhaltungsfleisch, das hat sie ja selber ins Spiel gebracht, diese Bewertung 1 bis 4 oder 1 bis 3. Und da lag ja Ware der Klasse 1 eines größeren Discounters.
Ja, super.
Und sie bereitet das zu und sagt, wie, Achtung, lecker das ist. Hiermit nehme ich das Wort nochmal auf. Und 6 Tage später dieselbe große Zeitung schreibt, jetzt nehmen sie uns das Fleisch weg als Headline. Wenn das die Headline einer großen deutschen Zeitung ist, dann habe ich ehrlicherweise kaum Hoffnung.
Ja,
wer sind denn Sie und wer ist uns und was, welches Fleisch? Jetzt nehmen Sie uns das Fleisch weg? Das ist eine Katastrophe.
Ja gut, die leben natürlich immer davon, dass sie solche Headlines entwerfen und wer es glaubt, selbst schuld. Absolut, das ist einfach eine Katastrophe. Wir werden wahrscheinlich irgendwie... Ich meine, wenn man tolle Weine trinkt oder auch gutes oder bereit ist, Geld auszugeben für gutes Fleisch oder Gemüse, wird man ja heute fast schon komisch angeguckt. Und das ist ja schon die Situation nach dem Motto, wie, was gibt's denn so für Ernährung ist doch nicht wichtig. Hauptsache fettes Auto oder andere Dinge.
Ja, das schönste Beispiel ist ja der Weber für 1,5. Ja. Und so, das habe ich gestern auch wieder 2-3 Mal bei Facebook irgendwie gelesen. Und ich glaube, wir hatten das eben schon vor dem Podcast. Am Ende brauchst du einen guten, nimm jetzt mal das Wort Mentor in den Mund, der dich in deinem Umfeld einmal darauf hinweist und dann halt weiterentwickelt. Ne? Ich als Beispiel habe ja vor ein paar Jahren auch noch sehr, sehr günstigen Wein getrunken und bin dann über dich, über Steffi aus dem Weinladen, über Elke vom Vineyard und über dich digital. Ich glaube, die Corona-Zeit war jetzt die erste Zeit, in der ich mir einen Karton Wein mit einer Durchschnittsflasche von 20 Euro gekauft habe, weil ich mir zu Hause in Ruhe in einer schwierigen Zeit mal was gönnen wollte. Es war ein Prozess von 6 Jahren, von 4,99.
Muss man jetzt aber auch zu sagen, dass du in dem Fall jetzt mal einen mehr oder minder krisensicheren Job hast. Das kann sich in so einer Krise bei Kurzarbeit natürlich auch nicht jeder, das ist mir auch klar. Ich nehme mich da selbst nicht raus. Ich gehe bei weitem nicht so oft essen, weil es vielleicht auch nicht geht wegen den Restaurants, als es vorher der Fall war. Das hat halt diverse Gründe. Einmal muss ich natürlich als Unternehmer genauso gucken, ich kann meine Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit stellen und selber ins Restaurant gehen. Punkt zwei, ich kann es mir gerade genauso wenig erlauben. Punkt drei, die Restaurants haben nicht eröffnet. Punkt vier, ich muss mein eigenes Business anschieben und habe einfach keine Zeit, essen zu gehen gerade. So, habe tatsächlich andere Probleme. Komme ich zu einer Frage, die mir die ganze Zeit schon auf der Seele liegt. Du gehst selber gerne essen, Hendrik, und bist viel in der Gastro unterwegs. Du warst wahrscheinlich jetzt auch schon einmal so nach Corona, post-Corona, warst du schon essen? Warst du in einem ganzen Restaurant mit Reservierung und allem drum und dran?
Nee, haben wir jetzt, aber das ist auch bei uns. Bei uns passiert gerade so viel. Und ich weiß, ich muss, ich will auch. Abgesehen davon möchte ich auch die Leute wiedersehen. Und ich weiß auch, dass ich mein Geld auch, ich kann Geld ausgeben in der Restaurant. Also will ich das natürlich auch unterstützen. Ja, zurzeit, es sind aber gerade ganz viele private Dinge noch auf der Agenda. Plus gerade durch Corona hat sich ja bei uns auch ganz, ganz viel verändert, auch in unserem Geschäftsmodell. Und wir erleben gerade auch, was online angeht, eine komplette Veränderung. Das ist leider, dass Corona jetzt der Anlass war. Das ist traurig. Wir haben ein bisschen Glück in dieser Phase, auf zwei Pferde gesetzt zu haben von Anfang an. Aber ich war auch immer der Meinung, dass digital in Deutschland eine Zukunft hat. Mhm. Und es ist die Frage, bis zu welchem Ausmaß. Aber ich finde es eigentlich, was jetzt gerade passiert, ist sowieso der zwingende Schritt gewesen, der passieren muss. Leider mit unter diesen unfassbaren Schmerzen. Und auch Existenzen, die da wirklich echt in Gefahr kommen, das gönne ich keinem. Deswegen ist auch keine Häme drin, aber ich will auch nicht sagen, ich habe es gewusst. Aber das Einzige, was ich immer gewusst habe, ist die Digitalisierung. Wir haben uns da lange Zeit in diesem Land dagegen gesträubt, mit Händen und Füßen. Gibt viele Gründe. Einer davon ist zum Beispiel Datenschutz natürlich und auch wie die Steuern und wo die abgeführt werden von diesen ganzen Unternehmen. Wobei, tun sich unsere europäischen Unternehmen auch, glaube ich, nicht ganz so viel.
Nein, so. Glaube ich tatsächlich auch nicht. Ja. Digitalisierung ist ein großes Thema. Du hast 2009 mit Tevino erstes Konzept hingelegt. Und ich glaube, war das schon mit Steffi damals, mit meiner Nachbarin Stefanie?
Ja, also man muss sagen, es geht noch vorher los ein bisschen. Ich hatte einen Besuch in New York geplant. Ich habe damals ja noch, als ich aus dem Louis C. Jacob, also meine Sommelier-Stelle weggegeben habe, ich hatte noch so ein Intermezzo bei der Metro, in dem sollte Head of Wine werden. Mich da sozusagen verdingt, weil ich gedacht habe, wow, das ist ja wirklich toll, mal vielleicht bei der Metro, vielleicht machen wir wirklich mal andere Sachen als die üblichen Sachen. Wobei, du merkst eigentlich relativ schnell, so ein Ding zu drehen ist nicht einfach.
Weil in so einem Konzern wahrscheinlich fast unmöglich. Ne?
Viele alte auch Strukturen, die du gar nicht so aufbrechen kannst. Mhm. Und wenn man mal den Handel heute versteht, dann ist jeder Regalzentimeter verkauft, mehr oder weniger. Also die Produkte spielen eigentlich nur noch eine untergeordnete Rolle fast.
Viele. Das ist ganz interessant.
Na, war trotzdem tolle Lernkurve. Aber da war für mich dann, und das hilft mir heute auch, wie man so manövriert in dem Markt. Dann kam eine Begegnung bei Gary Vaynerchuk. Ich habe viele andere Sachen noch gemacht. Immer Veranstaltungen, Weinreisen organisiert. Irgendwie, man hält sich so über Wasser und verdient gar nicht schlecht und lebt gar nicht schlecht dabei. Hat ja auch noch damals noch einen anderen Medienzugang.
Ganz kurz für die Hörer erklärt, Gary Vaynerchuk, gestern letztes Jahr auch großer Gast auf der OMR, glaube ich.
Vorletztes.
Ja. Kannst du ein, zwei Sätze noch zu ihm sagen?
Ja, klar, ja. Also dann, wie gesagt, kam diese Begegnung bei Gary, der gerade anfing mit seiner Wine Library. Das war ein Video-Podcast, Videoshow. Und irgendein Kumpel von mir hat gesagt, guck dir den mal an, ey, das müsste auch was für dich sein. Das ist eigentlich so interessant. Und da habe ich gesagt, komm, bist du bescheuert. Und dann bin ich da aber hingefahren, als ich in New York war irgendwann und in das Weingeschäft und habe ihn besucht. Und es war eigentlich auch keine Sendung geplant, aber wir haben eine gemacht. Und cool. Die ist echt cool eingekommen. Also die hatte echt 100.000 Views gehabt. Und
krass.
Was aber, also es reitet einen ja mal schnell die Eitelkeit. Oh, 100.000 Views und toll und. Viel wichtiger ist, und das ist mir damals klar geworden, du redest endlich mit einem Publikum, das sich wirklich für das interessiert, was du tust. Und damals war ich ja noch beim Fernsehen auch. Und beim Fernsehen ist es so, hängen die Leute vor der Glotze und machen mich glücklich. Also entertain mich. Also die haben so eine Erwartungshaltung. Während du im Internet ja auch über die verschiedenen Tools, und damals war das rudimentär, heute sind wir schon einen Schritt weiter, du hast Zugänge, du kannst, und alles ist passiert, was Gary gesagt hat. Also wie gesagt, wir haben diese Show gemacht für Deutschen Wein. Für mich war damals klar, dass es könnte ein Weg für mich werden, auch wenn ich gar kein digitaler Native bin. Aber für mich war schon klar, wenn dein Leben sich ändern soll, und mit 40 kommt man sowieso auch dann an so eine Marke, wo man sagt, okay, Digga, guck noch mal da richtig rein und änder das, und weil du hast lange Zeit das nicht das gemacht, was du wirklich willst. Und jetzt habe ich wirklich 10 Jahre, ein bisschen über 10 Jahre gebraucht, und ich glaube, heute kann ich wirklich sagen, ich mache genau das, was ich will.
Wie schön.
Da brauche ich keine überragender Satz.
Ja, das ist schön.
Macht Freude.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein Privileg. Genau, was du sagst. Ne? Du musst die Leute finden, die da Bock drauf haben. Und wenn du die dann noch emotionalisieren kannst. Ich glaube, mein erster wirklicher Kontakt mit dir war, als ich 2016 durch die Provence gereist bin, habe ich bei Google oder YouTube Swimmingpool-Weine eingegeben. Und habe einfach
warum?
Weil wir eine Airbnb-Butze mit einem Pool hatten. Und ich wollte einfach einen coolen Wein haben.
Mann, am Swimmingpool.
The perfect breakfast wine. So, und dann bin ich auf dein Swimmingpool-Video gestoßen und habe ich einfach nur weggehauen, in welcher sympathischen und mitreißenden Art du im Strohhut von links ins Bild geschwommen kommst und dir bei bestem Wetter einen guten Rosé reindonnerst.
Schön einen reingestellt, wie herrlich.
Fand ich super.
Ja, also das Internet, und das ist auch so, es gab Leute, die gesagt haben, ach, ich weiß auch so Leute aus der Branche, die gesagt haben, Thoma da und sie und ihre Podcasts und so, sie verschwinden genauso schnell, wie sie gekommen sind. Also war auch viel negative Energie.
Ja. Ist das, auch aber das ist ja ein bisschen deutsch, ne?
Ist es. Ja, wir beschäftigen uns zu sehr mit den anderen als anstelle mit uns selbst. Und es gibt
eben. Ich glaube, ich könnte auch nach 10 Jahren das Restaurant Hebel schließen müssen, so, wenn das der Fall wäre. Und es gäbe immer noch Leute, die sagen, es war klar, dass das nicht durchhält.
Ja, so, weil das hab ich schon immer gesagt.
Hab ich schon immer gesagt. Es war klar, dass der Hebel das nicht packt. Das war damals der Satz, den ich überall gehört habe.
Haters gonna hate.
Der ist 24. And potatoes gonna potate. Finde ich immer den interessanteren Zusatz.
Ja, das ist eine ganz fürchterliche Haltung. Das bin ich immer so froh, dass ich ein paar Jahre in den USA gelebt habe. Auch lange mit einer Amerikanerin verheiratet, die auch eine ganz andere Mentalität hat. In Deutschland ist immer die Grundhaltung immer erstmal negativ.
Es gibt nicht so ein bei schönes allen, aber bei vielen. Bild mit einer europäischen Flagge und einer amerikanischen Flagge. Und unter der amerikanischen steht tried und unter der europäischen steht failed. Und das erklärt es eigentlich perfekt. In Amerika, ich erinnere mich immer wieder an dieses Brand 1 Cover, wo drauf steht, meine erste Firma ist gegen die Wand gefahren und zwar volles Karacho. Die zweite ist insolvent gegangen. Die dritte habe ich auf null gefahren, ist aber eigentlich auch gescheitert. Die vierte hatte ein bisschen Erfolg, das fünfte war PayPal. So, ja, aber genau so war es. Der hat quasi mehrfach gescheitert und die Leute haben gesagt, nee, komm, probier es nochmal. Und in Deutschland ist es so, dass wenn du scheiterst, deswegen haben auch solche Begriffe wie eine Insolvenz etwas total krass negativ behaftet. After das, ich bin Sohn eines Gerichtsvollziehers. Ich bin damit aufgewachsen, dass es eben Existenzen gibt, die ein bisschen schwieriger waren.
Das ist ein Fakt, den ich noch nicht wusste
über dich. Siehst du? Und bin aber damit aufgewachsen, dass eine Insolvenz in erster Linie nichts, also es ist keine Vollkatastrophe. Man muss es sehen, dass es ein Rettungsschirm ist, eine Möglichkeit, ein Unternehmen aufzufangen, damit es wieder arbeiten kann. Das ist eine interessante Form der Nachhaltigkeit zu einer Zeit, in der es keine Nachhaltigkeit gab.
Also vergleich mal allein schon Insolvenz und Rettungsschirm, ne? Komplett andere.
Ja. Also eine Insolvenz wird immer gleichgesetzt mit Pleite.
Ja.
In erster Linie ist eine Insolvenz eine, du bist nicht zahlungsfähig in dem Moment. Das kann aber auch sein, dass dein Lager komplett voll ist. Du hast aber keine Absatzwege.
Ja.
Dann bist du trotzdem gerade nicht zahlungsfähig. Also musst du schauen, wie du das Unternehmen wieder auf Vordermann bringst. Ein Freund von mir ist nachhaltiger Unternehmensberater. Normalerweise kommen die rein und sagen, Mitarbeiter entlassen, die Ware verscherbeln, irgendwie Kohle holen, das Unternehmen retten, das war's. Was die gemacht haben und Qualität runterfahren. Mhm. Was die immer gemacht haben ist, wir halten natürlich das Personal, also ich habe das von ihm so ein bisschen gelernt, Nachhaltigkeit auf 3 Säulen zu setzen. Ökonomie, Ökologie und Soziales. Am Sozialen arbeiten wir nie, sondern das probieren wir immer so hoch wie möglich zu halten. Und dann musst du aus Ökologie und Ökonomie ein gutes Gleichgewicht fahren. Und diese Nachhaltigkeit hat mich, als Ingo mir das damals erklärt hatte, so beeindruckt, nachhaltig beeindruckt, dass ich tatsächlich das für meine Unternehmung umgelegt habe. Und das hat mir persönlich auch sehr, sehr viel gebracht.
Naja, gut, die Angst vorm Scheitern ist natürlich
die ist immer da. Groß. Die ist natürlich jetzt auch gerade präsent.
Ja, und ich meine, man will ja auch durch dieses Wort Pleite wahrscheinlich, also wenn jeder jetzt meint, er muss Unternehmer werden, ist auch gefährlich. Also
ja,
das, wahrscheinlich will man, legt man deswegen die Latte hoch. Ist auch mal schwierig, Amerika und Deutschland direkt zu vergleichen. Also wenn ich mal von der emotionalen, einfach nur von der Emotionalität sprechen darf, dann finde ich, hat die Amerika eben einen Riesenvorteil, dass wenn du Bock hast, du kannst und du kriegst Anerkennung. Ja. Und das habe ich übrigens auch dort erlebt. Und ich muss sagen, wow, ich kam genau hier aus Hamburg damals vom Landhaus Scherrer, wo ich gar keine Anerkennung kriegte für das, was ich getan habe. Aus welchen Gründen auch immer. Heute, wir arbeiten sogar mit dem Landhaus Scherrer, wir liefern dort und. Aber es war echt für mich eine komische und eine schwierige Zeit in meinem Leben. Um dann nach Amerika zu kommen und dann auf einmal Leute zu haben, die sagen, was hast denn du für Probleme, Digga? Bleib doch mal ruhig, entspann dich doch mal. Mach doch einfach mal, du machst das doch toll. Ja. Dass dir mal einer auf die Schulter klopft und so. Wow, das war eine ganz neue Erfahrung. Ich wollte das nur noch zu Ende bringen, weil dann kam nach der Begegnung mit Gary und dann kam natürlich irgendwie auch, wie machst du das jetzt, ne? Und wir waren ja, ey, das ist wie gesagt alles jetzt 10 Jahre her, das hört sich auch schon wieder an wie eine halbe, keine Ahnung, eine ganze Epoche, weil es ist mittlerweile völlig normal und es gibt so viel. Damals gab es eben noch gar nicht so viel und dann habe ich auch überlegt, wie schaffst du das? Du bist weder Weinhändler wie Gary, du kannst was über Wein sprechen, also habe ich mich sozusagen eingelassen auf eine Liaison, die allerdings nur 2 Jahre dauerte, Tivino eben mit Havesta.
Oh, stimmt, ja.
Was aber in einer schwierig ist in einer hierarchischen Struktur, wie so eine Firma wie Havesco, wie sie eben ganz normal gewachsen ist und ich habe da gar keine Regrets, die waren auch sehr fair und es hat auch alles wunderbar funktioniert. Was aber nicht funktioniert, ist eben, du kommst in eine ganz andere Struktur. Und das, was wir heute machen, ist ja wichtig, machen wir eher wieder ein bisschen amerikanisch. Wir machen es eben ein bisschen weniger hierarchisch und wir machen es ein bisschen dezentraler und so, wie wir arbeiten. Und mittlerweile habe ich ein Portfolio von 50 Winzern. Das sind alles Freunde oder Menschen, die ich schätze. Nicht alles Freunde, aber alles Leute, mit denen man noch eine persönliche Bindung eingeht. Weil es
am Ende hast Familie. Du halt einen komplett anderen Umgang.
So. Ja.
Und das hebt es halt ab.
Ich mag auch dein Portfolio sehr, weil es, also ich kann das unterstreichen, obwohl ich in Anführungszeichen nur Abnehmer bin. Aber wenn ich so deinen Katalog durchblättere, den ich übrigens wie ein Buch behandle. Also ich finde diesen Katalog jedes Jahr aufs Neue ein echt dickes Ding, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist wirklich voll bepackt mit Informationen, mit Fachwissen, mit Geschichten über die Winzer, mit den Weinen natürlich. Es ist wirklich toll. Finde ich ganz, ganz großartig. Aber ich sage mir, Gut Oggau zum Beispiel, weißt du, ist eines meiner Favorite-Weingüter von euch. Mhm. Aber auch Wellanschitz, Kolfok, das sind wirklich, die habe ich auch bei dir getroffen. Das sind einfach tolle Leute, tolle Menschen, sehr familiär und unterm Strich so, wie du deine Firma leitest auch.
Ja, ich glaube, wir kommen wirklich in diese zwei Modelle, also die großen Discounter etc., also wo es wirklich nur um Optimierung und eben den Zwang nach unten gibt und dann eben das alte Familienmodell, wobei wir auch in dem Sinn keine Familie sind, keine Großfamilie oder so, aber also Bianca und ich sind zum Beispiel nicht verheiratet, aber wir sind ein Paar natürlich oder mit unseren Mitarbeitern ist auch keiner außer Familie, irgendwie noch ein Bruder, den wir mit durchziehen oder noch ein Cousin oder so.
Aber da sind wir bei, ja, überall bei Gesellschaftszwängen so, ne? Vor 10 Jahren oder vor 20, ihr seid nicht verheiratet, das gab's ja gar nicht.
Vor 20
war schon
okay. So, ne, meine Freundin und ich, wir sind 7 Jahre zusammen, sind nicht verheiratet, ihr seid auch nicht verheiratet, 20 und du.
Oha.
Das ist so witzig, weil wir uns so sehr oft in der letzten Zeit ja viel Zeit zum Unterhalten über so diese Gesellschaftszwänge. So, wann kriegst du Kinder, wann heiratest du? Und das geht ja auch in diese Unternehmenskultur irgendwie mit auf. Haben wir immer so gemacht, das wird weiter so gemacht. Ich finde, Adidas war das geilste Beispiel. Deutsches Traditionsunternehmen mit einem Move komplett in die Scheiße gegriffen. Nee, wir zahlen keine Miete mehr. Ach, das war nicht so gemeint. Machen wir doch.
Ja, das Problem ist, wenn das einmal gesagt wurde oder wenn das einmal publik wird, dann hast du relativ schlechte Karten, das nochmal gerade zu ziehen.
Wir wissen auch nicht genau, also da muss man fairerweise sagen, ich war da auch leider mal in so eine blöde Social-Media-Debatte involviert, was da jetzt ganz genau, also die Hintergründe, super komplex, maße ich mir nicht an, ist aber sicherlich einfach dumm gelaufen.
Es ist am Ende halt alles total, total facettenreich, glaube ich, und mit einem Satz auch überhaupt nicht zu lösen. Was mit wenigen Sätzen zu lösen ist, Henrik, was ist im Glas?
Ja, sehr gut, dass du die Klammer machst.
Geile Überleitung.
Ja, wir kommen ja immer mal, man kommt ja schnell, man lässt sich auch
heute in die Flasche leer reinziehen. Und dann
auch Social Media ist ja, also Facebook und andere, ich meine, die jungen Leute haben schon gar keinen Bock mehr drauf, die Alten hauen sich da nur die Körper ein. Du bist ja auch so ein Kandidat, du
haust
auch
mal bei TikTok
drauf. Jetzt. Ich kann ganz gut draufhauen.
Können wir doch gleich. Also was haben wir im Glas? Ein Wein aus Übersee, also aus der sogenannten Neuen Welt, in dem Fall Südafrika, was gar nicht mehr so jung ist. Also die haben immerhin schon über 350 Jahre Weinkultur. Und wir haben einen Chenin Blanc. Und das ist auch eine Sorte, die ich persönlich gerne mag. Auch wiederum, man kann hier nicht sagen unbedingt autochthon, aber sie ist sicherlich keine von den meist angepflanzten Sorten. Da kommt natürlich noch der Chardonnay und natürlich Müller. Nein, ich glaube, ich kann Müller-Tour. Egal. Sagen wir mal so. Chenin Blanc kommt von der Loire. Da gibt es ungefähr im Val de Loire in Frankreich, da gibt es ungefähr 9.500 Hektar. Und in Südafrika gibt es aber 18.000 Hektar mittlerweile. Und die älteren Reben stehen auch nicht im Val de la Loire oder im Val de Loire, sondern eben in Südafrika. Und in Südafrika haben wir eben mal eine ganz fiese Phase gehabt, eben mit der Apartheid, die eben auch dazu geführt hat, dass das Land so ein bisschen diese ganzen Weintraditionen, die sie hatten, durch die Ausgrenzung, die sie auch selbst betrieben haben, aber auch wurden, haben die natürlich ihre eigene Weinkultur mehr oder weniger fast verraten, weil der Chenin Blanc ist schon ziemlich lange da. Der ist wahrscheinlich mit den Hugenotten dahin gekommen oder vor mehreren hundert Jahren. Und eigentlich hat es erst wieder nach Apartheid-Ära kamen dann die jungen Winzer, die in der ganze Welt auf einmal gegangen sind und ganz viel gelernt haben. Die waren in Deutschland, Frankreich, Spanien, haben ihre Projekte angefangen, haben geguckt. Die Alten durften ja gar nicht so viel. Die durften nur auf ganz bestimmte Schulen. Die durften nicht über Afrika fliegen zum Beispiel. Also der Flug von Südafrika war irre lang. Und deswegen, und die haben auch nur Weine produziert. Nicht komplett, aber viel eben fürs Supermarktregal. Und dann eben UK, England war immer der größte Markt. Das war alles so 20, 30 Jahre her und mittlerweile...
Auch bis heute noch ein Riesenmarkt UK für südafrikanische Weine.
Das ist ganz Tradition und ganz Verbindung. Krass, ja. Aber auch in Deutschland steigt natürlich so ein bisschen Südafrika. Wobei der Fehler wurde gemacht, eben Weine zu machen, die man selbst eigentlich gar nicht so gut findet, sondern von denen man so ein bisschen dieses südafrikanische Klischee, fruchtig, Power. Und damit hat man dann auf die internationalen Sorten gesetzt. Cabernet Sauvignon, Merlot und die ganzen, hier sind keine schlechten Sorten, im Gegenteil.
Ich weiß noch, mein erster Chocolate Block Kontakt, den ich jetzt auch, wenn ich mit anderen vergleiche jetzt, würde ich dann eher zum Clove Street von Molyneux greifen.
Auf alle Fälle authentischer.
So, ist witzig. Ja. Aber da bist du ja auch wieder, wenn du keinen hast, der es dir erklärt.
Für sehr viele Leute immer ein Einstiegswein in teurere Sphären. Ja. Ist der Chocolate Block, ich weiß nicht, das ist natürlich auch ein Stück weit sich ein bisschen Marketing. Es ist aber auch ein Wein, der sehr zugänglich ist in diesem etwas opulenteren Wein. Und man hat ja das Gefühl, dass wenn man den dann trinkt, okay, jetzt weiß ich, warum der so viel kostet, weil er eben sehr zugänglich ist. Ja? Und der ist eben breit und opulent. Aber ich glaube, wenn man länger in der Weinwelt drin ist und eben auch schon sehr viel getrunken hat, dann könnte man darüber vielleicht ein bisschen dezidierter nachdenken.
Ja, ich habe deswegen nur Oha gesagt. Also alles gut und richtig, was du gesagt hast. Es liegt mir auch fern immer was, das ist ein Wein, den ich nicht importiere. Ja. Ich kenne den Mark Kent, den Winzer, ich kenne die Importeure. Aber sagen wir es mal so, das ist ein Cliffhanger, dieser Wein. Und das ist vom Marketingpunkt vieles richtig gemacht worden. Allein der Name Chocolate lässt bei vielen schon irgendwie kommt man schon auf süße Gedanken. Oh, der schmilzt im Mund und ist fett und schwer. Und dann sind wir aber wieder bei dem, was Südafrika eigentlich heute die junge Generation eigentlich nicht macht. Nein. Oder wo die keinen Bock drauf haben. Und so kommen wir eben zu Chris Arlheit und zu seinem Wein Flotsam & Jetsam und den er leider jetzt demnächst nicht mehr machen wird. Das sind so wirklich die letzten Pullen, die gerade bei uns durch den Shop wabbern. Und ich finde das ziemlich geil. Der Wein ist so gut, wahrscheinlich nimmt er ihn deswegen vom Markt, weil er so gut ist, finde ich, wenn man das in meinen großen Wein probiert, dass sich dann viele fragen, ich verstehe den Preisunterschied nicht so ganz. Aber das ist jetzt mal hier so off the records und das hören ja auch nur 20.000 Leute gerade zu.
Ja, wenn das reicht.
2,8
Aber auch Millionen. Nur noch 200 Flaschen.
Du hast mir in Köln meine Weinbar empfohlen, wo ich den einem Freund mitgebracht habe.
Den hier?
Ja, also den vom gleichen Weingut, aber den roten. Du wirst sagen können, was es wahrscheinlich für eine Rebsorte war. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher.
Der rote ist ein Saint-Saul, sehr geil. Das ist Jerry Cook für Erwachsene. Ja, ist geil. Auf Eis, schön so mit Spare Ribs.
Ich bin großer Jerry Cook-Fan.
Marinade. Hammer. Und das Ding auf Eis und es ist heiß draußen.
Nee, ich hatte den damals mitgenommen. Ich wollte einem Freund eine Freude tun, eine Freude machen. Und am Abend war nichts mehr offen. Und dann habe ich die Jungs halt gefragt, können die mir eine Flasche so mitgeben? Ja, kein Problem. Und der
Welche
Name
Weinbar war denn das?
Ich habe kein Internet.
Wann war das?
Letztes Jahr zu dem Mexiko. Du hast sie mir empfohlen. Kleine Weinbar in der Innenstadt.
Henne.
Ja, genau, Henne. Henne,
super,
war's.
Henne ist toll.
Und, super, okay. Super Laden, wenn es mal eine Köln-Folge gibt.
Ja, top. Ja, genau. Köln-Folge steht ja auch noch an. Henne dabei, auf alle Fälle. Du hast gerade was gesagt, was mich zu gleichen Teilen gefreut und kurz irritiert hat.
Ja. Oh, irritiert sogar.
Wein auf Eis. Ich habe damit kein Problem. Oh. Aber hätte nicht gedacht, dass du das sagst.
Ah, das ist ja immer, wenn man Master-Sommelier ist, ist man ja sowieso eigentlich ein Aussätziger. Also dann wird man, dann denken, glaube ich, die Leute denken, ich trinke den ganzen Tag nur Petrus und Romani Conti. Und,
ist das nicht so?
Ja, doch, das ist schon so. Aber ich mache, bevor ich meine Ausnahme hier, ja. Nein, aber die Wahrheit ist, mein Gott, Wein ist erst auch ein Getränk. Also es hat auch ganz bestimmte Lebenssituationen. Mhm. Und wenn es draußen heiß ist und ein Sanson wirklich beim traditionellen Brei, das ist der Hammer. Du musst einfach schnell trinken. Und das ist aber auch die Grundidee. Du hast natürlich nach einer halben Pulle hast natürlich schon die Lampe an und macht richtig Freude, aber ist auch lustig.
Klingt geil, finde ich.
Essen ist ja auch nicht nur Essen. Essen kann ja auch mal eine Dynamik haben und auch Freude. Also deswegen, du würdest dich wahrscheinlich häufig wundern. Wobei, ich bin auch immer als Sommelier sehr tolerant gewesen. Es war mir egal, wenn meine Gäste den Petrus auf Eis wollten, bitte, sie bezahlen den. Ich meine, ich bin der Dienstleister.
Ja, ja, klar. Ich hatte mal einen. Ich hatte übrigens sehr wenig im Glas. Hendrik, würdest du vielleicht nochmal?
Entschuldigung.
Da war, glaube ich, ein Loch drin.
Ich erzähle vom Gastgeber und.
Ich hatte eine Begegnung im Le Lion. Da war ich mal, wann war das? 2011, 12 in dem Dreh, war ich irgendwie der Caterer des Löwen und habe bei jedem Geburtstag und Veranstaltung da irgendwie ein bisschen Essen gemacht. Da gab es auch noch ein paar in dem alten Tasting Room oben, der jetzt der The Pine Room ist.
Ja.
Und da gab es ein paar Abende, wo ich trotzdem mal so Essen gemacht habe und saß dann da und da kam ein Gast, der Johnny Walker Blue Label ohne Eis mit Cola Light getrunken hat.
Oh.
Und Jörg gesagt hat, ey, er bezahlt das, er trinkt das gerne, sonst geht er eventuell auch woanders hin, dann ist das so. Und das fand ich irgendwie ganz gut, weil es war auch eine Zeit, da war so, also es gibt eine Sache, die mache ich auch nicht, das ist Wodka Red Bull ausschenken, weil das finde ich einfach, oder Wodka Energy, geht es gar nicht mal um die Marke Red Bull, es geht einfach um Energy-Getränke im Allgemeinen, finde ich gruselig. Mhm. Wodka hingegen finde ich eine sehr, sehr coole Spirituose, die sehr gut sein kann. Aber grundsätzlich war das damals eine Zeit, eben auf jeden Fall kein Wodka Red Bull oder Wodka Energy. Aber da gab es noch so viele tausend andere Regeln, was ein Barkeeper halt nicht macht. Mhm. Und die Barkeeper waren damals so krass von oben herab, fand ich. Was, sowas kannst du nicht bestellen. Eine Pina Colada ist doch Schrott. Also wer einmal eine richtig geile Pina Colada getrunken hat, frische Ananas, super. Kokos und Rum, Tropfen Zucker, that's it.
Halt.
Sensationell. Ja, also absolut. Lass die Sahne weg, bitte.
Aber
und fülle es nicht
aber
in
da sind wir ja
Hurricane
wieder bei diesem billig-günstig-süß-Thema und so. Wenn du halt die kennst, die in der klassischen deutschen Durchschnittsbar ausgeschenkt wird für 3,75, dann fallen dir natürlich die Zähne raus, wirklich. Und eine gute Frische.
Oder vielleicht lecker. So ein.
Aber ich gedanke im Urlaub.
Vielleicht so ein Swimmingpool. Könnte man mit Blue Curaçao.
Mann, sauft und werdet glücklich.
Ja, echt?
Nee, warum reden wir überhaupt so lange darüber?
Ich muss los.
Lass uns doch mal, mach doch mal was auf. Also erstmal, ja, aber wobei ich finde auch, also so ein bisschen was zu kuratieren oder dass es bestimmte Dinge nicht gibt, finde ich super. Also wenn du jetzt in deinen Restaurants sagst, ey, wir haben hier ganz bestimmte Sachen nicht, weil wie zum Beispiel jetzt diese ganzen Energy Drinks, will ich auch gar nicht haben. Ich möchte auch, da fehlt mir manchmal in der deutschen Gastronomie so ein bisschen Klarheit. Auf der einen Seite wird Scholle, Seezunge, handgeangelt aus der Bretagne und erstmal schön Industriewein obendrauf.
Ja, genau.
Hauptsache ein dicker Name und Hauptsache teuer. Und das verstehe ich immer bei den deutschen Kunden nicht. Also, und auch bei den deutschen Gastronomen manchmal nicht. Ich denke, es müsste mehr Holistik sein.
Ich glaube, da spielen aber beide ein Stück weit mit rein. Weißt du, solange dieselben Standard-Saft- und Limonadenproduzenten wie eh und je
Kaffee
und Tee, ganz großes Thema.
Wasser.
Wahnsinn.
Ja.
Wir kennen sie alle, die grüne Flasche aus dem Süden Europas, die in gewissen Sterne-Restaurants in ganz Deutschland bis zu, der teuerste Preis sind 17,50 Euro für eine Flasche Mineralwasser.
Wahnsinn. Das ist für die, die mehr Geld verdienen, ja auch gut, dann wissen die wenigstens, wofür sie es ausgeben.
So, das scheint so ein dauerhafter Part of the Deal zu sein. Da drücke ich beide Augen zu, aber wie du schon sagst, die Seezunge handgeangelt oder der Steinbutt mit 8,5 Tonnen schwer, der muss es aber sein. So. Ja, schwierig finde ich das tatsächlich irgendwie auch. Und es gibt keine Rebsorte, die wir im Restaurant Hebel nicht haben. Da haben wir approximately 300.
Das war auch kein Vorwurf. Ich will nur sagen, was mir insgesamt fehlt oder was ich mir wünsche. Weil wir können ja mal über die Dinge, die Corona ja eigentlich jetzt auch produziert, da sind ja nicht nur negative Aspekte drin. Also mal abgesehen von der Entschleunigung, wo wir auch merken, dass wir viele Dinge vielleicht gar nicht gebraucht haben. Also ich merke das ganz, ganz, ganz stark.
Schöner Satz.
Ja, es war halt wahrscheinlich einfach nicht notwendig, zum Termin nach München zu fliegen, sondern es geht eben mit Zoom auch hervorragend.
Allein das,
und ich bin ja auch am liebsten zu Hause. Also ich reise wahnsinnig gern, aber letzten Endes ist das Schönste am Verreisen noch das Ortsschild nach Hamburg.
Ja, und mal wirklich zu Hause zu sein oder auch, wenn es um Essen und Trinken geht, haben wir auch gesehen, dass die Leute ja doch jetzt sich mal beschäftigen mit dem Thema.
Ein Hefe mehr. Ausverkauft.
Ja.
Überall.
Krass. Und Mehl. Klopapier war noch, Butcoin habe ich jetzt gelesen.
Butcoin.
In Amerika heißen die, eine Klorolle war ein Butcoin, also nicht ein Bitcoin, sondern ein Butcoin.
Sehr gut, dann muss ich mir unbedingt merken. Ja, wie war das, die Franzosen bunkern Champagner, die Italiener Kondome und die Deutschen
das
Klopapier?
Das war auch, ja.
Gott sei Dank ist das wenigstens vorbei.
Ja.
Ich fand es ein bisschen, muss ich sagen, jetzt sind wir doch wieder beim scheiß Corona-Thema.
Ja.
Tut mir leid. Aber das fand ich auch ein bisschen erniedrigend. Also so haben wir echt keine anderen Probleme.
Ja.
Wir haben ganz andere Probleme. Also wir müssen es ja nicht kleiner machen, als wir. Wir sind eigentlich auch in vielen Sachen ja auch cool. Ne?
Nein, total. Also wir sind definitiv kein Deutschland-Bashing. Aber es gibt so zwei, drei Sachen, die natürlich so wahnsinnig Schublade sind, absolut. Die aber stimmen.
Und
so.
Die auch absolut stimmen.
Im Gegenteil, wir haben grundsätzlich eine sensationelle Gastronomielandschaft in Deutschland.
Ja.
Und die gilt es natürlich gerade zu retten. Deswegen eigentlich ein ganz guter Spannungsbogen zurück aus dieser blöden Corona-Zeit. Und es nervt nämlich langsam tatsächlich, wenn überall nur noch darüber gesprochen
wird. Ich fand ja noch mal interessant, ihr habt mir gar nichts gesagt.
Zum Wein?
Wenn ich euch sage, wenn man eine Tüte mit Chips, mit salzigen Meereschips, die gibt ja
welche
mit Algen und sowas, das erinnert mich immer total an diesen Wein.
Stimmt,
da komme ich immer nicht hin, aber ja, wenn du es sagst jetzt.
Ja, das ist, wie sagt man, neurolinguistisches Programmieren. Also ich sage es jetzt auch dreimal, dann glaubst du es auch.
Ey, stimmt.
Ja, aber es riecht so ein bisschen so, wie sowas hat so eine salzige Meeresluft und dieses Chips, dieses Röstige oder auch so wie Barley, also wie so Malz oder so etwas in diese Richtung gehen. Und dann hat er auch so auch wieder wenig Frucht. Und der Ding, der hat auch, das merkst du richtig, der Typ, der ist ja der, so ein richtiger Hühne, der könnte ja auch irgendwie im dem Nationalteam der Rugby-Spieler von Südafrika mitmachen. Und das sind ja alles keine Kinder von Traurigkeit. Und ich finde, so sind seine Weine. Weil meistens sind ja so ganz große Typen häufig, die haben ja auch Angst vor Mäusen dann oder sowas. Ja, also irgendwas ist an dem Wein so, wo ich sage, wow, der hat sowas. Und trotzdem ist er ganz, ganz zurückhaltend und irgendwie ganz, hat so einen weichen Kern.
Ist aber auf jeden Fall ein eindeutiger Chenin Blanc.
Ja, also südafrikanischer Chef.
Genau. Sehr eindeutig, finde ich auch.
Ja. Absolut, weil das war ja auch lange Zeit das Problem in Südafrika. Die Chenins haben geschmeckt wie so verunglückte Franzosen, obwohl sie doppelt so viel Rebfläche hatten und viel ältere Reben.
Aber das war halt der Versuch, dem europäischen
keine eigene Identität.
Bild irgendwie zu gerecht zu werden.
Ja, das kam eben durch die Apartheid.
Genau.
Und dann kommen einem so diese jungen Winzer wieder und sagen, scheiße, nee, das machen wir jetzt mal anders. Und das haben wir ja in Deutschland auch in vielen Bereichen. Auch beim Kochen, oder?
Ja, voll. Also auch eine neue Generation, die
ganz anders.
Diesen alten. Mein Deutschland hat eine totale Speise-DNA und auch eine gute Geschichte, aber natürlich nicht wirklich im Feindining-Bereich, wo eher die Franzosen sicherlich federführend waren. Aber grundsätzlich besteht die internationale Feindining-Welt aus Einflüssen aus allen anderen Ländern immer irgendwie dazu. Und ich glaube, dass das neue Feindining in Deutschland natürlich ein ganz anderes ist als vor 30 Jahren. Ja, und ich finde zum Beispiel, dass den Wechsel gerade sehr schön dein alter Arbeitgeber, Louis C. Jacob, Thomas Martin, lässt die jüngere Generation ordentlich mitwirken. Mhm. Und das merkt man. Ne? Also diese Klassik, also ich werde grundsätzlich mir wünschen, dass die Burblor immer von ihm kommt, weil sie ist einfach Hamburgs Beste.
Ja, Thomas hat ein paar Gerichte drauf, das ist absolut.
Absolut, ein begnadeter Koch und ein feiner Typ. Genau, er perfektioniert, er arbeitet da sehr lange dran. So arbeite ich zum Beispiel gar nicht. Wir machen ja jeden Monat ein neues Menü. Deswegen kann ich, und wir wiederholen kein Gericht für 3 Jahre, also kann ich nicht wirklich an diesen Produkten final arbeiten. Und
probieren. Dass du dir immer so einen Stress machst, weil dann würdest du auch mal pünktlich zum Podcast kommen.
Ja, ich war heute, glaube ich, vor dir da.
Ja, zum ersten Mal, da gibt es auch noch ein Blümchen nachher.
Keine Schweißperlen mehr auf der Stirn. Nee, das Gericht machen wir jetzt mal für die nächsten 5 Jahre. Ja, wobei ich finde, also da schlagen auch 2 Herzen in meiner Brust. Ich bin auch okay, wer Innovation vorantreiben will, der soll das tun, bitteschön. Wir haben aber auch vergessen, unsere Tradition wirklich zu bewahren hier. Und auch Hamburg. Wo kannst du in Hamburg hamburgisch essen gehen noch? Früher gab es mal das Fischerhaus unten.
Fischerhaus
am Hafen. Das kann ich. Mein Vater hat mich da ab und zu mal hingeschleppt. Ja. Und das war fantastisch. Das war, da gab es Scholle, aber lecker.
Ja.
Und Heilbutt. Also eigentlich deutsche Produkte, deutsche Küche. Da waren die Kartoffeln, kamen in so dampfend in so einer Schüssel und irgendwie roch's. Und die Scheiben waren beschlagen wie irgendwie in einer in einer Sauna. Ja. Aber irgendwie war es trotzdem geil. Und die Kellner alle in so weißen Livres. Das würde ich mir manchmal wünschen, dass wir.
Ich glaube, im Deichgraf kannst du vielleicht noch.
Deichgraf
vielleicht. Also, aber es ist auf jeden Fall.
Wie Pseudoscheiße.
Ist auf jeden Fall verrückt wenig geworden. Ja. Und,
das finde ich geil am St. John in London.
Ja, großartig.
Weil, die haben eigentlich die englische Küche eigentlich noch mal für sich noch mal neu definiert. Und ich muss auch sagen, bei Corona, was mir auffällt, wir haben mit die Stadtbevölkerung ist das eine und wir haben zu wenig Connection mit der Landbevölkerung. Ja. Es gibt super Produkte auf dem Land.
Total.
Und mir gefallen Konzepte, wo Köche heute ganz bewusst die regionalen Produzenten wieder mit einbinden, damit die einfach auch eine Perspektive kriegen. Weil sonst produzieren die nämlich nur den Scheiß wieder für die Großen.
Ist im Best Case eines der großen Wins aus der Corona-Zeit.
Ja.
Und genau.
Die deutsche Küche kann super sein. Also
man kann selbstverständlich
lecker kochen.
Also ich hatte ein sehr schönes Kochbuchprojekt, unser kulinarisches Erbe.
Den ich gesehen.
Ist auch ohne Kamera. Ist nur der Ton.
Dass dir das passiert, jetzt bin ich erleichtert.
Ja, ich
kann ganz anders rangehen heute Abend an den Kühlschrank.
Also mir ist es egal. Hauptsache der Korken soll wieder raus.
Genau. Wie ist völlig egal.
Oder? Ist schlimm, wenn da einer im Restaurant steht und dann so den Korken, man kann ja machen, so pirouettenmäßig da so rauszirkelt und dann so.
Ich musste.
Und dann schnuppert er nochmal da drunter.
Und dann, wenn erstmal die Monster-Show losgelegt wird, finde ich es auch tatsächlich.
Ich musste letzte Woche so schmunzeln, als Jürg Meyer bei Instagram seinen Neffen säbeln lassen hat und das beim ersten Versuch ja auch gleich funktioniert hat.
Einmal die Runde. Ja, die Kinder säbeln lassen.
Schön. Vinifizieren? Oder wie
nennt das? Avinieren.
Avinieren.
Ja, eigentlich nur. Das ist ja auch was normal beim Saufen. Das erste Glas ist ja nun auch immer schon krass, ne?
Ja.
Weil, wenn du den Gaumen, aber deswegen trinkt man zum Beispiel einen Sekt oder ein Apero, auch, nicht weil damit du Hacke wirst, klar wirst du auch noch, aber eigentlich geht es erstmal darum, den Gaumen so ein bisschen dran zu gewöhnen, an die Speisen, an das, was kommt.
Ja.
Das haben wir überhaupt nicht auf der Pfanne, viele. Behaupte mal, dass viele einfach nur essen, Nahrungsaufnahme, aber dass das ja auch ein Lustgewinn ist, dass es ein Mehrgewinn ist, dass es Spaß macht.
Total.
Und das ist ja auch das Schöne, wenn man mal miteinander spricht und Zeit hat.
Mhm. Alter, das heißt, du läufst quasi offene Türen bei mir gerade ein, diesen ständigen Glaswechsel zwischendurch.
Ab und zu mal.
Ja. Genau, ab und zu mal. Ja.
Wenn's passt.
Vielleicht, wenn man von weiß auf rot oder zurückgeht, ja. Aber alle naslang Gläser zu wechseln, finde ich tatsächlich auch im Restaurant, auch im Service.
Viele wollen halt zeigen, dass sie den Schrank voll haben. Und dann wollen wir die ganze Riedel- oder Zalto-Kollektion
mal zeigen. Ich meine es tatsächlich eher, oft wird es vom Gast gefordert.
Ja,
ich hätte gerne ein neues Glas, bitte. Und das finde ich dann wahnsinnig anstrengend.
Find ich
apropos
auch.
Glas, das absolut. Deutschen liebste, das Gastronomen-Deutschen liebste Diskussion in diversen Weinforen. Gewissen Weinforen, wir kennen vielleicht diverse zusammen. wird grundsätzlich über Gläser philosophiert, relativ viel. Wir haben jetzt hier Gabriel-Glas, was ich sehr, sehr schön finde. Ja. Ich persönlich nutze Zalto-Gläser. Das ist bei ganz vielen grundsätzlich eine fast schon religiöse Entscheidung. unterm Strich bleibt es ein Glas, weil wenn man mal ins Ausland schaut, zum Beispiel nach Frankreich, wenn man in Saumur ist und auf einer Weinprobe ist, dann kriegt man relativ hemdsärmelige Humpen dahingestellt.
Je dicker, desto besser.
Ja, also es ist ja auch nicht alles toll in Frankreich und wir überhöhen auch aus unserer deutschen Perspektive die Franzosen manchmal, dass also sozusagen, dass die die den DNA und den Schlüssel zu allem haben. Also man kann in Italien super essen, man kann in Portugal super essen, man kann in Deutschland sehr gut essen, man kann es in Frankreich auch. Was Frankreich vielleicht hat, ist in der Dichte, in der Vielfalt und auch in der Liebe über mehrere Jahrhunderte in der Kultur, ist es anders verankert als bei uns. Und hier war der Zweite Weltkrieg, glaube ich, für Deutschland, glaube ich, der alles entscheidende Wendepunkt. Hm. Danach kam erstmal viel und mega und immer mehr und Wirtschaftswunder. Dann kamen die 80er und die 90er. Jetzt haben wir Geld, jetzt können wir es, jetzt zeigen wir es mal allen. Also auch so blödes, also was ist, also von einer, wie soll ich sagen, inneren Unruhe getrieben, jetzt sind wir wer. Und jetzt kommen wir auch in so eine Sache, wo ich finde, in Deutschland so ein bisschen, wir sollten mal ein bisschen mehr an unseren eigenen, ich bin sicherlich kein Nationalist, aber wir sollten vielleicht mal ein bisschen an unseren eigenen Sachen arbeiten. Ja. Wir haben echt top Sachen hier und wenn wir nicht lernen, wieder ein bisschen den Fokus auch mal auf die Dinge, die hier passieren. Gut, sagen wir gerade hier, wenn wir südafrikanischen Wein, portugiesischen Wein trinken. Aber generell finde ich das, würde ich mir wünschen.
Ja, das eine schließt das andere ja nicht aus. Nicht? Ja,
das stimmt. Es fällt in Frankreich natürlich einfach schon auf, wenn du Autobahn fährst. Ne? Also allein Raststätten, auch Belgien. Im Übrigen, Belgien hat für mich in Europa die besten Raststätten.
Das in Deutschland.
Absoluter Wahnsinn. Also ernsthaft.
Wollen wir drei nicht eine Raststätte aufmachen?
Dann hast du in Belgien, wenn du auf dem Weg zum Beispiel aus Deutschland fährst, du meistens dann durch Belgien, wenn du mit dem Auto nach England fährst, durchkreuzt du Belgien. Und das ist, wir haben immer einen Schlenker nach Holland und dann geht's runter nach Belgien, dann rüber nach, Dünkirchen. Und von dort geht's rüber nach, also Calais, Dover. Das ist, glaube ich, die Strecke. Und dann fährst du an einer Raststätte vorbei in belgischem Land und denkst, okay, krass, ist das ein Laden in der Schanze? Also es ist ernsthaft verrückt. Du kriegst frisch gemacht, hausgebackenes Sauerteigbrot-Sandwich mit allem drum und dran, frischen O-Saft, Säfte, Obst, mega Kaffee, Latte-Art-Style, sensationell. So, und dann fährst du halt Deutschland auf einer Raststätte und ich kenne ernsthaft nicht eine gute.
Dreigang-Menü, Carazza, Beefy Roll und Ranger.
So, ja. Die fetten Brands alle sich wieder eingekauft.
Ja, klar.
Ja, da freut man sich dann doch, wenn man dann die Tupperdose aufmacht und der Eigeruch sich so langsam im Wagen so breit macht.
Hartgekochtes Ei.
Und die Kassiererin von der Tankstellen-Zapfsäule ist auch gleichzeitig die, die dir gerade den Backfisch mit den Pharma-Fries einpackt. Aber so ist es leider. Ja?
Aber ich glaube, auch da hast du es wieder. Das ist in Deutschland dann eher, um mal wieder schwarz-weiß zu sprechen, du willst deinen Hunger befriedigen, hier frisst. So, und die Genusskultur geht uns halt ab. Und auch dieses Gesellige. Ich habe letztens wieder.
Aber wie soll es denn auch gehen, Matten, wenn es nicht angeboten wird?
So. Ja, na klar.
Ich kann auch verstehen, wenn du da sagst, wir haben jetzt, keine Ahnung, den Gesundheitsmarkt XY. Das Vitalbrötchen verliert natürlich immer auf der Autobahn gegen den Burger. Das ist so wie im Schwimmbad, schmeckt die Pommes auch besser. Die Glasthematik mir nochmal ein Mini-Anliegen. Ich persönlich finde es schon, dass der ein oder andere Wein in einem besonderen Glas natürlich anders schmeckt. Aber ganz viel zum Thema Genuss ist ja auch die Geselligkeit. Also unterm Strich nach 12 Flaschen mit meinen Jungs ist es mir ehrlicherweise fast egal, in was für ein Glas mir den nächsten Wein noch reinschmeißt.
Mir nicht. Verstehe ich nicht. Nee, wobei, also ich sag dir auch warum. Also, weil, egal wie besoffen ich bin, ich will es in Würde. Und na klar, man kann natürlich.
Weil
das nicht auch Weingläser
also
hier,
ne? Ich wollte es gerade sagen, also ich nehme jetzt keinen Bierstiefel oder sowas. Aber ich persönlich mag auch gern diese Verkostungsgläser, diese etwas kleineren.
Ja, cool. Sowas mag ich total. Das reicht ja auch. Also, es kommt ja ein bisschen auf die Situation an. Und Outdoor oder ich sag mal, wenn du mit deinen Jungs.
Ich bin da eher ein bisschen würdelos.
Das hört sich ja nach Wein-Wehrsportgruppe an, so ein bisschen. Also, so eher ein bisschen das Paramilitärische.
Bisschen mehr brutal.
So, genau. Da ist natürlich dann auch ein Glas, was dann sozusagen dann auch zumindest mal eine Stunde überlebt, dann da.
Ja. Genau, also, entschuldige, Matten, beruflich gibt es keine Zaltos mehr. Wir haben 2019 180 durchgejagt.
Ja, wenn da einer einen schlechten Tag hat, irgendwie die Freundin ist ihm gerade weggelaufen oder umgekehrt.
Mein Lieblingsvideo von dir im Übrigen ist zu erklären, dass man Ruhe braucht.
Wirklich?
Man braucht Ruhe, Zen. Man muss einen Sender haben und einen klaren Gedanken, wenn man mundgeblasene Gläser poliert.
Ich hab ihn noch nicht gefunden. Ich habe ja auch jetzt nagelneu in Salto investiert.
Und nie besoffen polieren, Alter.
Niemals.
Nee, und wenn du Brass hast, ganz gefährlich.
Ja.
Oder wie gesagt, wenn gerade die Freundin weggelaufen
ja,
ist.
Ja, geht alles nicht, alles nicht.
Ich habe mir eine ganz schöne Frage aufgeschrieben, die jetzt super passt, über Glas, Emotionen und vielleicht kannst du es auch gar nicht beantworten, weil deine Range an den Momenten natürlich ziemlich groß ist. Hast du einen persönlichen Weinmoment, wo Wein, Glas, Begleitung, Ort zusammengepasst haben, an den du dich sofort zurückerinnerst?
Ja, das habe ich lustigerweise. Das war mit meiner Ex-Frau damals. Mhm. Wir waren in Irland unterwegs, Beverly. Und in Irland ist das Wetter ja nicht ganz so gut. Ja. Und wir kamen an die Küste. Morrins on the Weir ist so ein Pub. Und wir kamen aus Dublin, da haben wir in so einem Zwei-Sterne-Restaurant gegessen, weil uns das interessierte. Und dann haben wir den Kellner irgendwie gefragt, sag mal, wo kann man denn noch? Und da sagt er, ich hätte echt einen geilen Tipp für euch. Ihr kommt auch aus der Gastronomie und es sieht so aus, als wenn ihr Bock habt. Und dann hat er gesagt, wir haben gesagt, wir fahren am nächsten Tag nach Galway. Galway, so die Westküste und scheiß Wetter da. Und dann fährst du da Irland da durch die ganzen Serpentinen da und durch diese Schafspfade. Und auf einmal findest du dann diesen Pub, der direkt am Meer ist, ganz nah, die Sonne scheint und dann machen die Seafood-Platters da flippst du ab. Da kam dann
sensationell.
Geil. Mit unfassbaren Austern, mit Hummer in Butter natürlich und so ein Coleslaw-Salat dazu und einfach geilstes Seafood.
Ja.
Sauvignon Blanc aus Neuseeland, ich weiß nicht mehr welcher Produzent, ist auch scheißegal, aber was so schön war, ist diese ganze Mischung aus, man hat ein bisschen Hunger, man hat keine richtigen Erwartungen, man weiß auch gar nicht, was passiert.
Ja.
Und auf einmal kommen Sachen zu dir, von denen hättest du nicht gedacht, dass es so eine Qualität gibt.
Ja.
Und dann trinkst du ein Glas Wein dazu und sitzt da mit deiner Frau, schaust ein bisschen nach oben und denkst dir, boah, das Leben ist wirklich auch manchmal was ganz Besonderes. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Voll.
Das Drumherum. Glaube ich
auch. Ja, das ist absolut. Die Gesellschaft ist das, was ein Essen meistens dann doch, dann fehlen so die zwei, drei kleinen Punkte und dann ist das, was du in Erinnerung hältst, ganz oft dieser Gesamtrahmen.
Im Moment.
Also,
ich kann mich sogar noch an den Geruch erinnern.
Ja.
Das Möwengeschrei und die Sonne auf der Haut und dieses. Und das ist, aber das hat man selten. Aber das war so eine Eingebung.
Mhm. Aber es ist ja auch gut, dass das nicht so austauschbar ist.
Ich kann das auch mit.
Fällt dir auch sein?
Ja, aber vielleicht divers. Aber es gab auch ähnlich Fischladen. Das war allerdings Großbritannien im Süden. Da waren wir im The Fish Shack, eine relativ hemdsärmelige Bude, eine Fischbude und hatten ein Fischbrötchen, Fish and Chips und irgendwie Fish Nuggets und Fischzeug halt.
Fish and Chips ist der Hammer, oder?
Absolut.
Wenn es gut gemacht
ist. Und dazu gab es ein Glas Wein und genau, eigentlich wie bei dir, eigentlich war es same. Möwe, Hafen.
Zeitungspapier.
Ja, genau.
Wo das reingewickelt ist.
Genau,
wenn man das auspackt.
Wo die Fettflecken schon so ein bisschen durch
sind. Herrlich.
Herrlich. Die Druckerschwärze hat das Beste gegeben.
Das sind so Momente. Ich habe auch in Amerika habe ich sehr viele tolle Sachen
erlebt. Schmeckt in der Welt noch besser als in der Bild?
Prost. Okay.
Ja.
Ach ja, ich kann nicht wieder.
Ich finde, wir sollten jetzt mit dem Alkohol ein bisschen aufpassen.
Ja, ich glaube auch. Martin übertreibt schon wieder so maßlos.
Ich kann dann aber auch nicht wegspucken.
Toronto zum Beispiel.
Das ist auch gut so.
Toronto, das A-Low-Restaurant, da hatte ich die mit Abstand beste Weinbegleitung, die ich jemals hatte. 16 Gänge und dazu 16 Wein, total.
Ja, krass. War das gut?
Ja,
das ist ja schon eine Gefahr, 16. Ja. Also das Thema Reizüberflutung.
Im Übrigen nicht nur Wein, es gab nämlich auch Sake, kommen wir gleich zu meinem kleinen Mitbringsel noch, wir trinken noch ein Glas Sake. Es war eine Getränkebegleitung, es war nicht nur Wein, es war wirklich alles dabei und das Team hat wahnsinnig performt. Ja.
Also das habe ich auch schon gehabt, dass mir das gefallen hat. Meistens stelle ich fest, vielleicht ist es aber auch eine Frage so der persönlichen State of Mind und so. Aber heute, wenn ich kann nicht mehr ganz so viele Sachen. Ich will auch nicht mehr ganz so viele Sachen. Mich fordert das manchmal zu sehr. Aber dieses manchmal, das, wenn man das kann, und ich hatte das mal bei dem René Antrag im Steirereck, der toll, der hat zu jedem Gang einen Wein und so.
Das Begnade, war super. Das Sammeln.
Das, und er hat das klasse gemacht. Aber ich habe es leider häufig schon so erlebt, irgendwelche Typen, die einem dann vier verschiedene Weine zu einem Gang serviert haben. Wo ich
sage, das ist eine Katastrophe. Nee, ich finde, da können die Sommeliers oder die Mitarbeiter im Service auch ruhig mal mit einer breiten Brust kommen und sagen, die geräucherte Wachtel mit Wirsing-Kimchi und Beurre Blanc mit Vin Jaune empfehlen wir übrigens, keine Ahnung, Astra. Ja? dass man sagt, wir stehen dahinter, wir glauben, ja, dass das genau passt. Weil die Küche hat sich ja auch was dabei gedacht. Absolut. Und wir haben sich alle was dabei gedacht. Weil dann so eine Range aufzufahren, ja, finde ich auch.
Ja, man muss, also beim Wein, wie beim Essen, wie beim bei vielen Dingen ist, ich finde, das Produkt sollte durch seine natürlichen Möglichkeiten zu einem sprechen. Ja. Und derjenige, der Koch, ist der Veredler. Der Sommelier ist nur derjenige eigentlich, der das Glas einschenkt, das richtige Glas nimmt zum richtigen Zeitpunkt, der guckt,
wie, also doch das richtige Glas.
Ja, zumindest. Mhm. Also ein bisschen variieren. Aber ich finde auch, das muss man nicht übertreiben, aber es macht doch Spaß.
Ich als durchschnittlicher Endkonsument kann mich noch daran erinnern, als ich beim Freund zum ersten Mal aus einem mundgeblasenen Glas getrunken habe, werde ich nie vergessen, der Moment.
Wahlweise war es André oder ich?
Es war André, ja. Er wird sich freuen, oh, jetzt. Nee, weil einfach
das. Nicht, weil er nicht so viele Freunde hätte, aber ich würde darauf tippen, dass die anderen Freunde keine mundgeblasenen Gläser haben.
Nee, es war André.
Es geht schon über so ein Ausschlussverfahren, ganz klar.
Ja, siehst du, es ist wie beim Master Sommelier. Klar, klar, klar. Master Friendship. Ja. Okay, wer könnte das gewesen sein?
Schön ins Raster.
Genau, ja. Klick, klick. Ich fand das ganz cool, dass wir jetzt gar nicht so viel über Corona, wie du ja auch schon gesagt hast, das hat eine ganz abgefahrene Leichtigkeit gehabt. Und vielleicht können wir sogar noch mal ein bisschen, wir waren ja eben auch schon bei anderen Städten, noch mal auf den Grundkern unseres Podcasts zurückkommen. Verlängertes Wochenende,
schön. Sehr gut, ja.
Städtereisen. Wir würden von dir gerne mal wissen, wenn du reist, wie reist du? Also gerade so ein Beispiel Städtetrip. Und dann für mich auch nochmal interessant, kannst du überhaupt außerhalb deines Weinrasters reisen? Fährst du als Privatperson dann auch los und genießt einfach nur? Oder ist das immer eine Dienstreise eigentlich?
Oh, das war keine steuerliche Frage. Du kannst frei beantworten.
Ich habe mich schon mal mit denen deswegen auch streiten müssen.
Das war nicht mein
Finanzamt sagt immer, ja, das ist ja nur Spaß.
Das war nicht meine Intention.
Nein, aber die Wahrheit ist, ich habe natürlich mit vielfältiges Programm mit vielen Leuten. Also meistens reist man ja in Weinregionen sowieso da, wo es schön ist, wo man auch gut isst und auch andere Dinge machen kann, ja. Quality Time.
Ja.
Und wir machen mittlerweile ganz, ganz wenig. Also früher haben wir noch so Lanzarote gemacht oder so mal. Aber irgendwie bleibt man dann doch wieder, oder es geht dann wieder zum Wein. Und nee, also wenn ich eine Reise mache, einen Städtetrip, ich vor allen Dingen, was wichtig ist, ich gucke, wo ich essen gehe. Mhm. Und dann bereite ich mich auch ein bisschen vor. Und wenn ich weiß, dass ich nach New York fliege oder nach London oder Paris oder Barcelona, dann mache ich Reservierungen. Das fängt schon, dass die meisten denken, sie kommen hin und jeder wartet auf sie,
aber
und
klar, hat
einen Tisch für sie. Und dann informiere ich mich und dann variiere ich. Also ich habe einen Bekannten, der geht ja nur in Sterne-Restaurants. Und wenn ich da sowas machen würde nach New York, dann würde ich auch mal einen Burger essen gehen, dann würde ich mal Sushi essen gehen, vielleicht mal koreanisch. Mhm. Dann würde ich auch mal 3 Sterne machen, dann würde ich auch mal einen Stern machen. Dann würde ich mal gucken, wer hat gar keinen Stern. Dann würde ich auch mal nach Williamsburg fahren. Und dann würde ich versuchen, mal so einen möglichst großen Querschnitt zu kriegen. Das fände ich für eine Städtereise gut. Hotel ist meistens so, dass man gut schlafen kann, aber jetzt auch nicht, muss man es, zumindest ich, lege da nicht so einen großen Wert. Ich brauche auch keine Suite.
Interessant.
Zu Hause habe ich Platz und auf Reisen bin ich die meiste Zeit draußen.
Interessanter Ansatz auch. Du solltest unseren Podcast hören.
Ja, ja, genau. Machen das die meisten nicht so? Oder? Doch viele wahrscheinlich, oder?
Also beim Hotel, ich mag es gerne ordentlich, sauber und ich möchte gut schlafen.
Bitte.
Und es darf natürlich auch gerne etwas zentraler sein, weil ich keine Lust hätte, abends noch 20 Minuten außerhalb der Stadt zu fahren. Ja. Es sei denn, es ist irgendwie sowas ganz Besonderes am Wasser oder so. Tendenziell wohne ich aber auch auf Reisen schon gerne auch schön, aber würde mir jetzt niemals das Upgrade auf eine Suite holen.
Ja.
Also nee,
nicht. Weil der Punkt ist ja genau immer der, genau was du sagst.
Das wohne ich dem nicht ab.
Finde ich auch irgendwie halt, ist ja auch irgendwie eine Kopfsache. Warum soll ich hier 350 Euro für eine Übernachtung bezahlen, wenn ich nur drin penne? Also wenn ich so viel Geld in die Hand nehmen würde, dann will ich das Hotel ja auch.
Ja, aber du lässt da ja schon ein Drittel, also du ein Drittel, ich ein Viertel meiner Zeit. Ich schlafe grundsätzlich weniger. Und ich schlafe gerne alleine. Das ist eine Anspielung an Matten, der am liebsten gerne das Hotel zum
Teil. Kein Bett mit Ritze?
Nee.
Schön
besucht. Also, du willst ein Bett mit Ritze?
Nee, ich möchte alleine schlafen.
Ein großes Bett für dich ganz alleine.
King, Size, Queen, Dingsbums. Genau. Aber ja, ich gebe dir übrigens vollkommen recht. Ein Querschnitt aus einer Stadt zu ziehen, möglichst schnell oder möglichst gut, ist das Wichtigste. Also,
macht Spaß.
Ich würde jetzt, ich glaube, ich weiß auch, von welchem Freund du redest. Ich schätze das sehr. und gehe auch sehr gerne gut essen, aber um Grand Achatz aus Chicago zu zitieren, ist es mir scheißegal, ob ein Burger, Pasta oder das Drei-Sterne-Restaurant. Ich möchte es einfach in der besten möglichen Qualität haben. Und die Mitarbeiter sollen sich die höchste Mühe gegeben haben. Ja. Aber klar freue ich mich über einen Burger, der richtig gut ist.
Absolut.
Und René Rezipi macht gerade Burger. Und ich werde am 15. Juni rüberfahren und Burger essen.
Dafür?
Dafür.
Oh, wunderbar, dann sind wir ja fast wieder bei vor Corona.
Guck mal, alles normal.
Fahren wir für zum Burger mal, erst nach Kopenhagen. Ich flieg mal gerade für einen Burger nach Kopenhagen.
Ja, genau. Nur deswegen und fahr dann zurück. Nein, natürlich nicht. Aber,
wie lange hält er sich im Rucksack? Weil dann kannst du, dann würde ich einbestellen.
Ich würde sagen, der hält sich 12 Minuten. Nee, ich werde natürlich irgendwie 2-3 andere Restaurants. Cadeau macht wieder auf. Mitte Juni. Mein Favorite. Möchte ich gesehen,
dass hier eine Riesenspinne in dem Spucknapf ist.
Ah, wirklich? Hast deswegen du guckst du da die ganze Zeit so komisch rein.
Ich muss ja immer kotzen, wenn ich die ist riesig groß. Es könnte eine Vogelspinne sein.
Ey, das gibt's ja nicht.
Okay, sie ist unfassbar groß.
Die war aber schon tot.
Wir werden das fotografieren. Sie ist wirklich, das ist,
es ist schon abartig.
Üdimensional groß.
Also für eine deutsche Spinne ist sie schon.
Ich bekomme langsam etwas Angst, eine Spinne mit Haaren, muss ich sagen. Eine Spinne mit Haaren. Sehr gut. Eine Frage hätte ich noch zu unserer
Stark.
Es gibt nahezu keine einzige Weinmesse dieses Jahr.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht. Das wahrscheinlich betrifft auch meine kleine Hausmesse, die Au Naturel. Die wird zwar erst im September sein, aber da wir nicht in die Zukunft gucken können, fällt uns da natürlich eine Entscheidung auch extrem schwer. Wie glaubst du, wird das Weinmessen, also überhaupt das Messeleben, wenn du hast mit Messe ja ein bisschen Verbindung?
Also wir haben ja die Prowein abgesagt oder beziehungsweise
die wurde ja abgesagt, genau.
Also wir haben unseren Leuten dann abgesagt. Genau, ja. Es wurde uns allen abgesagt. Das ist auch scheißegal. Wir sind halt nicht gefahren. Ganz ehrlich, ich habe es jetzt nicht vermisst.
Ja. Mal ein Jahr Pause machen geht.
Auch da wieder
wirklich. Weil eine Messe auch, und ich komme wieder zurück zu dem, was ich anfangs meinte, dieser ganze Overload, dieses Unverbindliche, und das ist einfach anstrengend.
Ja.
Und dafür ist es einfach auch zu teuer. Und ich finde, der Aufwand steht auch in keinem Verhältnis zu dem Outcome.
Ich guck gar nicht rein.
So, aber nochmal zurück, ich habe keine Ahnung mit Messen. Ich finde auch Messen sind wichtig. Ich finde, wir sollten uns aber auf das Wesentliche konzentrieren. Wir sollten uns jetzt mal auf... Ja, Entschuldigung, ich habe doch gar nichts zu dem Wein gesagt. Und oh Mann, ich sag's den Sarko. Wir müssen ja weitermachen. Gut, dass du es machst.
Erzähl mal noch was zum Wein.
Die Messen...
Erzähl mal noch was zum Wein.
Ich würde ganz kurz sagen, wir den Messen schließen. Auch wenn das wieder hart ist, weil da auch wieder viele von abhängen und Messebauer etc. Aber jetzt für die Prowein einfach mal ein bisschen tief Luft holen, weil es nicht für uns nicht wirklich so schlimm. Ja, ich hatte euch noch einen Riesling eingeschenkt, aus dem Grund, der
ausgezeichnet war.
Der kommt vom ein Freund, der Gniebord, der wiederum Mäzen ist von Philipp Kettern, der wiederum Moselwinzer ist, und die beiden Söhne von Dirk Gniebord. Dirk Gniebord ist ja so ein Portwein.
Fio.
Fio heißt es, genau. Fio. Und das ist der Falkenberg aus dem Projekt.
Ich habe die Flasche nicht erkannt, weil die anderen Fio-Weine anders aussahen.
Ja, die sehen anders aus. Das ist der mit der Feder drauf.
Ja, ja, okay.
Hätte ich jetzt nicht als Riesling
eingeordnet. Ich mag die Fio-Sachen sehr.
Das?
Geil. Ich sag dir aber warum.
Super.
Warum? Das fand ich super, Mann, was du sagst.
Ah.
Weil wir kennen Riesling eigentlich heute ganz anders.
Ja. Frisch, knackig.
Der war ja eher. Und das ist eigentlich so, wie Riesling schmecken kann. Vor allem von der Mosel.
Mhm.
Mit diesem leicht dumpfen, erdigen Charakter.
Ich glaube, aber nicht die stumpfe Restsüße.
Nee, ganz
also trocken. Ist ja auch nicht da, ist ja nicht süß ausgebaut, aber toller Wein. Sehr gut.
Falkenberg, Global Warming, Thema auch an der Mosel. Die Weinberge, es geht jetzt höher, weil man dort ein bisschen mehr Wald hat, wiederum mehr kühle Einflüsse. Und weil es gar nicht mehr heute darum geht, die Trauben noch reif zu kriegen, sondern eher die Frage, wie kriege ich sie reif und unter welchen Bedingungen. Und hier hast du natürlich wieder mehr diese typische Säure. Du kannst den Wein leichter machen und deswegen ist eine Feder drauf. Und was leider heute viele als Riesling identifiziert haben, ist gar nicht mehr für mich der typische Riesling, sondern das ist eigentlich nur wie Grauburgunder, Suave oder Lugana, schmeckt alles gleich.
Ich habe mich mal eine Zeit lang echt immer gemieden, weil ich mir eingeredet habe, in jedem Riesling ist mir zu viel Säure drin.
Ja, ist auch.
Aber ich habe jetzt auch viele getrunken, wo das nicht so war. Und fand ich bei dem jetzt auch nicht.
Ich glaube, Säure trinkt man sowieso immer gleich. Ah, aber das meint man meistens sauer.
Ja.
Aber Säure heißt ja nur, dass die Weine, eine Säure, es gibt viele Säuren.
Ja.
Zig Säuren im Wein. Also mit anderen Worten, das heißt noch lange nicht, dass es sauer heißt. Und wenn du aus reifen Früchten machst, hast du eine Säure, die aus reifen, reife Früchte, die man verarbeitet. Ja. Muss man auch nicht so viel machen.
Übrigens eine sehr schöne Firma, die ganz neu ist. Die sind mitten in die in den Lockdown gefallen. Klar heißen die mit Doppel-A. Klar Fruchtfermente aus dem alten Land. Die Streuobstwiesen, die quasi leer stehen, das Obst sammeln und daraus Fermente machen. Also ähnlich wie ein Pet Nut, ne? Es ist also Spumante-mäßig, machen die Fruchtsecco Cider,
ja.
Cidre, und machen das aus Apfel, Quitte und Birne. Und ich habe nächste Woche eine Verkostung mit denen.
Was ist das für eine tolle Flasche, bitte?
Ja, also das ist mein kleines Steckenpferd, wobei meine Mitarbeiterin Anna, hast du was eingeschenkt? Oder habt ihr beide?
Du hast was eingeschenkt, auch nicht, ne?
Müsste noch Wasser sein.
Habe ich auch gerade gedacht, was schmeckt denn der so komisch? Ich rieche schon die ganze Zeit daran.
Ich dachte
schon,
nicht gar nicht.
Ich habe euch erstmal Wasser eingeschenkt, ihr beiden Kapalken.
Ja, was denn?
Warte, ich komme rum.
Ich habe gedacht, verarscht uns hier.
Henrik Master Sommelier, total menschlich, finde ich total sympathisch.
Das war nicht nur menschlich, das war übermenschlich.
Das war staatlich Fasching.
Der ist aber, Fabio, der ist aber relativ salzig, langweilig. Ja, genau. Relativ langweilig, der Sake.
Also, was hat der denn für eine Begeisterung? Steckenpferd im neuen Laden natürlich auch ist ein Sake. Wie doll kennst du dich aus mit Sake? Kennt man sich als Master Sommelier mit Sake
aus? Ist prüfungsrelevant.
Okay.
Alles wieder vergessen. Nein, ich kenne natürlich die, also ich weiß mit dem Poliergrad, mir ist das mit dem, mit der Hefe ist das, wie heißt nochmal dieser Ansatz, wenn der Reis dann gekocht wird, der Kochi. Der Kochi ist natürlich ganz entscheidend, das Wasser ist entscheidend.
Wasser ist unfassbar entscheidend.
Und dann die ganzen Poliergrade.
Poliergrade, wir haben jetzt hier 40%.
Also Jumai.
Daijinju. Genau.
Ja.
Genau, das ist also die höchste Stufe, das heißt, wir haben einen Poliergrad auf 40%.
Was wird denn da poliert?
Der Reis wird runterpoliert.
Ja.
Und zwar auf ein rundes, feinstes, kleines Korn.
Da werde ich jetzt mal den
Und mit daraus wird dann der Reiswein, der Sake, hergestellt. Wir haben aus der Region Saga von Amabuki.
Wo ist das in welcher? Wie heißt die Region?
Amabuki, Saga.
Saga?
Nord.
Im Norden, weil die unterscheiden sich auch nochmal, die wie Wein.
Extrem krass, ja. Ich finde auch, dass stellenweise sogar extremere Unterschiede da sein können. Nicht zwingend, aber vor allem in dieser großen Premium-Geschichte. Du wirst sie wahrscheinlich kennen, Frau Ueno. Ueno Müller. Die macht bei uns.
Frau Dr. Sake,
sie hat uns das gelehrt auf kurzem Corona-Dienstwege, nämlich über Zoom. Haben wir mehrere Verkostungen jetzt schon hinter uns.
Alter Schwede.
Und kriegen regelmäßig alle zwei Wochen unsere Probepakete und verkosten neu. Waren auch einmal noch bei uns kurz davor und haben, also unsere Mitarbeiterin Anna und Jonas, den kennst du auch, die beschäftigen sich vorzugsweise mit dem Thema. Und ich fand es aber ganz spannend, mal nach dem Wein heute noch einen kleinen Schluck zu trinken.
Ich finde ja überhaupt ich war mal in Las Vegas in so einem Schuppen mit unglaublich mit Sushi-Meistern und Sake-Soms da, die darum, das ist eine eigene Welt.
Total.
Und deswegen finde ich auch, also für mich, ich nehme mir überhaupt nicht in Anspruch. Ich kenne auch gar nicht alle Weinregionen der Welt. Irgendwann muss man sich mal ein bisschen entscheiden. Klar. Aber Sake ist auf alle Fälle ein Thema, kann man hängen bleiben.
Also sehr, sehr spannend.
Gerade in der Kombination Umami mit Speisen
dann. Genau, das. Also um jetzt mal kurz zu meinem neuen Restaurant zu kommen, gar nicht wegen dem Werbeteil. Aber eigentlich geht es ja schon darum, wir ist eine Seafood-Bar, es geht um Fisch und Meeresfrüchte, es geht sehr viel um Fermente. Also wirklich der Keller brodelt und blubbert die ganze Zeit und es wird fleißig fermentiert. Kai ist unser Head of Fermentation, wie man so schön sagt. Und dazu passt, wie ich finde, Sake unter anderem extrem stark. Auch wenn es immer noch, ein verrückt kleines Feld ist.
Kenn ich das andere.
Ja. Aber es ist spannend. Ich mag das und viele Gäste, die vor allem sagen, ja, ich brauche mal irgendwas anderes als Wein, ich kann kein Wein trinken, den schenken wir gerne mal einen Schluck Sake ein. Und es kommt.
Habt ihr auf der Karte?
9.
Oh, das ist viel. Aber ich finde auch, das ist, glaube ich, ausreichend auch, glaube ich.
Also wir haben das wirklich mit Frau Dr. Sake zusammen, wie man so schon sagt, kuratiert und ausgesucht, damit wir eine gute Range haben. Der günstigste sind irgendwie 5 € oder 6 €. Und der teuerste sind immerhin 17. Und wir reden von 5 cl.
Fürs Glas. Ja,
bekannten Sushi-Koch in dieser Stadt, da kann man immer noch auf der Weinkarte gucken. Da kann man zwischen Sake kalt und heiß wählen.
Ich glaube ich.
Beiß dir auf die Lippen. Wir wollen auch niemanden diskreditieren.
Nein, um Gottes Willen.
Aber
nein.
Ich finde, das ist ein Armutszeugnis.
Ja.
Tut mir leid.
Ja.
Also da würde ich mir, vielleicht ist es mittlerweile geändert.
Aber nein, also Sake wird nicht heiß
getrunken. Weiterhin heiß und kalt getrunken.
Nein, natürlich nicht. Und auch nicht richtig kalt natürlich, sondern.
Doch, ich möchte, ich möchte auf Eis.
Auf Eis. Sake auf Eis. Auf,
ja. Hauptsache die Birne glüht.
Ach, wie herrlich.
Ich fand das ganz interessant eben, meine Nase ist ja nicht so gut ausgestattet. Ich habe dran gerochen eben und ich habe das ja ganz selten, dass ich es nicht definiere, sondern ich rieche eine Situation. Wie bei Ratatouille, ich bin bei meinem Opa im Keller.
Mhm. Bei dem bist du bei deinem Opa im
Keller? Ja. Was hat denn der da so gelagert?
Ich war keine Ahnung.
Irgendwie, ich finde, der hat so
Durchschnitts-
was Blumiges, finde ich.
Hat er, in der Tat. Ich habe nur darauf gewartet, dass jemand von euch beiden damit um die Ecke biegt.
Das Martin, riech,
wolltest
das,
eigentlich sagen,
da, ich nee, das, ja, genau. Dankeschön. Nee, das rieche ich jetzt wieder erst seitdem. Klar, blumig, super, ja. Erzähl mal.
Da hat wirklich so Jasminblüte oder ein.
Rhododendron.
Ah, Rhododendron, ist das wirklich der Ton?
Ach, krass. Eigentlich jetzt von meinem Opa.
Weißer im oder Keller. Roter Rhododendron?
Roter.
Rot. Mein Opa hatte nur Müller-Thurgau vom Aldi im Keller, deswegen kannst du eigentlich nicht.
Ja, das kann es nicht sein.
Ja, ich finde das, also was ich schön finde, ist, der kann einen komplett in ganz andere Welten beamen. Mhm. Man riecht ja gar nicht, man denkt nicht an Reis unbedingt.
Nee, nichts fängt.
Man denkt an andere Dinge. Also
wir servieren den zu Früchte. Kabeljau-Leber.
Oha.
Was sehr Feines
ist. Oh, jetzt kriege ich Hunger. Scheiße.
Das ist
hier, schreib mal auf, wie
bestimmt. Sehr Feines. Getoastetes Brioche mit Kabeljau-Leber, dazu ein Stück Sake.
Bestimmt cool.
Ciao.
Ja, glaube ich. Weil das natürlich auch sehr reich an wieder Protein ist.
Total.
Und das, dieser Crunch wahrscheinlich, ne?
Was ist Toast. Mit dem Brioche, das ist schon.
Ja, schon, ich komme ja jetzt bald.
Ja, bitte.
Ja, ich muss ja erstmal mit mir Hund und Tochter immer und die ganze Bagage.
Wir machen das als Podcast-Recap. Machen wir mal einen Termin und dann
das machen kannst wir.
Du uns mal ein bisschen
und, in die Welt des. Genau, und wir Sarkes brauchen und auf jeden Fall noch zwei, drei Empfehlungen für unseren Südafrika-Podcast.
Genau.
Der kommt irgendwann.
Irgendwann werden wir wieder auf Städte gehen. Deswegen auch ganz witzig, dass du eben Dublin genannt hast, weil die Folge wäre eine der ersten gewesen.
Genau, also sie ist quasi fertig vorbereitet und kurz vor Aufnahme. Und dann kam Corona und wir konnten nicht so wirklich eigentlich sagen, okay.
Das hat euch natürlich bestimmt im Lauf so ein bisschen.
Wobei, wenn es nicht so gekommen wäre, würden wir drei hier jetzt nicht sitzen.
Ja, genau. Und also hat auch was Gutes,
das ohne extrem Frage. Angenehm und kurzweilig.
Die aber er hat halt auch die Zeit die gefehlt.
Letzten Minuten.
Da hat er auch einfach die Zeit gewesen zu sagen, okay, mir wird gerade meine Existenz eventuell zerrupft. Mhm. Ich kann jetzt nicht einen Podcast aufnehmen. Das funktioniert halt nicht. Aber wir werden sehen, wo es uns hinführt. Was ist deine Prognose Gastronomie? Du hörst ja auch viel und bekommst ein bisschen was mit bis zum Jahresende. Was ist dein Eindruck?
Also ich habe eigentlich eher nur Wünsche. Mhm. Gedanken hat jeder und dann kann man nur hoffen, dass die eben sich auch nicht erfüllen. Aber man muss sich, glaube ich, einfach mal mit den veränderten Gegebenheiten nochmal wirklich nochmal auseinandersetzen. Und ich glaube, der eine oder andere wird sein Businessmodell komplett verändern müssen, um auch eine Chance zu kriegen. Denn die Art, wie man heute serviert oder serviert hat und, das weißt du viel besser als ich, das wird man, glaube ich, erstmal so nicht durchziehen können. Und die Gäste müssen natürlich auch mitspielen. Und ich hoffe, dass keine Rezession kommt, aber das ist ja wahrscheinlich, steht schon vor der Tür. Und damit natürlich auch viele Schicksale, für die es wirklich sehr ungewiss ist. Also mit anderen Worten, ich bleibe trotzdem positiv, weil ich glaube weiterhin, es muss konsumiert werden, es wird konsumiert. Es ist auch Geld da. Es ist auch Geld für solche Dinge da. Oder es ist jetzt vielleicht sogar Geld für solche Dinge da, weil es vorher nicht da war, weil man vorher das Geld in Dinge investiert hat, die einem nicht so was bedeutet haben. Und das sehen wir bei uns in unserem kleinen Online-Shop zum Beispiel. Man nennt das ja den Durchschnittsbon, finde ich ihn ganz schrecklich, aber kann man sehen.
Ja.
Obwohl wir die Versandkosten gesenkt haben und, ist der weiterhin hoch. Die Leute decken sich ein. Mhm. Es wird halt viel zu Hause stattfinden. Und ich würde das Takeaway-Thema, auch wenn es undankbar ist, wahrscheinlich vom monetären, nicht ganz außer Acht lassen. Mhm. Und ich würde versuchen, eine Psyche zu machen, die auch realisierbar ist. Und ich würde nicht wieder sagen, ey, jetzt machen wir. Wir müssen wieder dahin kommen, wo wir vorher waren.
Nein.
Ich glaube, da sollten wir teilweise auch gar nicht mehr hin.
There is a new normal. Ja. Und das ist ohne Frage, das, was du gerade angesprochen hast, betrifft mich ja eigentlich in Gänze. Also ich habe einmal das XO. Das ist ein Laden, der so sehr gut funktionieren kann, weil das ist eine Bar und gleichzeitig Restaurant. Du kannst aber auch nur zum Kaffee trinken kommen oder nur ein Glas Wein trinken. Du musst aber nichts essen, aber du kannst was essen. Das ist, glaube ich, genau das, was gerade vielleicht auch Leute mögen, auch wenn ich auf mich selber gucke. Ich möchte möglichst zwangfrei gerade essen gehen. Mhm. Ich kann es kaum erwarten, wieder zu Thomas zu gehen. Das ist eines meiner Lieblingsrestaurants in dieser Stadt, das 100-200. Aber es ist nicht das, nachdem ich jetzt gerade die ganze Zeit gestrebt habe. Ich weiß aber, dass dein Restaurant voll ist, deswegen kann ich das ruhigen Gewissens sagen. Das Restaurant Hebel bleibt zu vorerst. Ne? Also es wird auf keinen Fall öffnen. Mal davon ab, dass ich 6 Plätze habe,
die ich, mit dem Abstand,
die ich bewirtschaften kann, ist es also nicht machbar. Und wir arbeiten nach wie vor an der Idee des Takeaway Hebel at Home. Etc. Irgendwas müssen wir uns doch einfallen lassen, weil die Mitarbeiter wollen ja auch wieder.
Ich finde auch, also jetzt kommt ja auch erstmal der Sommer und dann vielleicht auch ein bisschen unkompliziert. Irgendwie das beste Hühnchen der Stadt. Ich finde, wir haben ja bei Gut Orgau, war letztes Jahr, da war ein Typ aus Melbourne, Bell's Hot Chicken. Gab es ein Hühnchen und Salsa dazu, aber von einer Güte und von einer Qualität.
Geil Ende.
Ein gutes Korean Fried Chicken, count me in.
Vielleicht kann man ja sowas auch ein bisschen detaillieren.
Ja, wir ja auch wieder ein bisschen hier bei der Fish and Chips Nummer. Also was kann ich einfach essen?
Genau. So, ne? Wir hatten es relativ zeitgleich mit Kopenhagen überlegt, meinen alten Traum der Burgerbude doch nochmal wahr werden zu lassen. Wir werden sehen. Also aus dem Hebel wird irgendwas passieren und irgendwann wird es auch das Hebel wieder geben. Klar. In altem Glanz, 100%. Das wird so kommen, das lassen wir natürlich nicht sterben. Bis dahin ist es the survival of the flexibles. Ja. Und da muss man halt gucken, in welche Richtung es irgendwie schlägt, ja.
Ich denke auch nach wie vor, also es gibt viele Möglichkeiten, eventuell auch Sachen herzustellen, die Leute abholen können. Man sollte da schauen, ob man du hast einen Zugang zu besonderen Lebensmitteln, du kannst es fertigen. Du hast eben von dem Gott des Einmachens gesprochen da bei euch oder dem Ferment-Gott oder
Hand of Fermentation.
Das ist eine schöne Folie.
Ja, dann muss man es vielleicht kurzfristig mal oder für eine gewisse Zeit eben als Feinkost sogar betreiben.
Ja, ist auch ein Teil der Idee. Wir haben ja einmal das La Cave, kennst du auch, unsere kleine Weinbar. Das wird wahrscheinlich der Einzelhandel werden, also fermentiertes, eingewecktes.
Der Matten guckt schon auf
Matten die Uhr. Ja,
wir haben auch ganz schön gut gesprochen.
Wir sind am Ende. Ja. Wir müssen schon wieder aufhören.
Ich hätte ja noch gesagt, das dauert länger. Nee, mir war es von vornherein klar.
Ja, weil ich so viel Quatsch, das tut mir auch leid.
Aber Chaos
lag an der Spinne. Die Spinne hat uns eigentlich aus dem Konzept gebracht. Thekla, die blöde Sau. Wahnsinn.
Nein, wir müssen so langsam leider zum Ende kommen. Und ich habe euch ja gestern noch eine schöne Hausaufgabe mit nach Hause gegeben, sozusagen.
Ah, ich habe gehofft, du vergisst
nicht. Nachts schlecht geschlafen.
Natürlich. Hoffentlich. Ja, ich wollte euch noch ein bisschen so ins Arbeiten kommen, raus aus der Komfortzone. Wenn euer Lieblingswein ein Song wäre, welcher wäre es und warum? Fabio, möchtest du anfangen? Henrik, zum Hintergrund, wir haben parallel zum Podcast auch eine kleine Playlist mit Songs, die dir auf Reisen irgendwie kleine Freuden machen, die für uns coole Emotionen
haben. Ich habe das ja gesehen, dass du Henrik die Frage gestellt hast, aber mir hast du sie nicht gestellt. Jetzt soll ich das beantworten.
Hier ist die Mail ausgedruckt, da steht da.
Ja, du standst in CC, mein Lieber. Ich habe das gesehen.
CC heißt Copy.
Ja. Fabio stand, weil ich genau wusste, dass kommt. Er stand
Ich kann ja damit anfangen, nach guter alter Master-Sommelier-Ausschlusskriterium, was erstmal mein Lieblingssong ist. Ich würde Family of the Year Hero, ist tatsächlich mein Dauer-All-Time-Favorite-Song. Und dazu passt, wie ich finde, tatsächlich am besten der Orgau Rosé, den ich jeden Tag derzeit stückchenweise verköstige. Und er ist ernsthaft ausgezeichnet.
Echt cool, wenn man sein bester Gast ist.
Also schön, bin ich derzeit wirklich. Ich habe schon auf die Akonto-Hausrechnung geschaut. Oha. Das ist nicht so gut. Nein, Quatsch. Schön. Aber schöne Prima. Grüße nach Österreich zur Familie Cheppe. Der Rosé ist ausgezeichnet.
Ja, dieser Schaft gefällt mir auch wirklich sehr gut. Ja, toll. Das Musikstück. Kannst du mal zoomen?
Family of the Year, ja, Hero.
Sim doch mal.
Nein.
Bitte.
Nein,
das ist fast
nachher, wenn off the record mache
bitte
ich
das. Bitte mal einmal.
Off the record.
Komm, dann so ein wohliger Song.
Ja, mach du das doch mal.
Ne? Kannst du das mal?
Hero. Nee, kannst du nicht.
Schlimm.
Nein. I'm holding out for a hero.
Nein, das ist nicht das.
Ist das? Nein, ist es nicht.
Nein, ich kenne das Lied nicht.
Doch, kennst du
das? Ich schicke dir das mal zu.
Okay.
Wir machen das gleich danach.
Oh, ich habe noch so viele andere tolle Songs.
Ja, jetzt ist es zu spät.
Radical Face. Hätte sich vorbereitet.
Das ist es. Das ist auch immer wieder. Ne? Da, ich habe da noch was.
Klar, aber so ist er immer. Ich kenne ihn ja schon seit 6000 Folgen.
So, Henrik, dein Song.
Ich mache weiter, weil dann kommt das Beste zum Schluss.
Ich habe mich wirklich vorbereitet. Ich habe auch echt überlegt. Und natürlich ist das auch mit einer, eigentlich auch mit einer Antwort nicht zu beschreiben. Nein, aber mir fällt eine ganz, ganz tolle Kombination ein und die mich auch auf Reisen auch inspirieren würde. Ihr kennt Concerto del Aranjuez?
Nein.
Das ist ein sehr schönes Lied. Das ist in den 30ern geschrieben, kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und beschreibt irgendwie, soll es eine Hommage an die königlichen Gärten, die es damals in Spanien gab. Und ich mag das Lied, das hat so eine, bringt mich sofort nach Spanien, es bringt mich vor allen Dingen in weite Landschaften. Ich könnte mir das aber auch, wenn ich durch die Wüste von Nevada nach Las Vegas fahren würde, vorstellen. Mhm. Ich könnte mir das sogar vorstellen, wenn ich durch Mecklenburg-Vorpommern fahre, auch wenn der Ton so eine unglaubliche süße, warme und weiche Note hat. Mhm. Und dazu würde ich trinken dazu wünsche ich mir einen Grenache oder den würde ich dann sozusagen gleichsetzen, eventuell aus den Höhen Lagen von Madrid, zum Beispiel den Peña Caballera von Marañones. Das ist ein Wein, der eine gewisse Sinnlichkeit hat, eine gewisse Würze, der mich sofort auch an Spanien erinnert und gleichzeitig verschmilzt mit dieser Musik zu einer, ja, irgendwie ganz besonderen Moment. Und deswegen ein Wein, der auch wenig Ecken und Kanten hat, weil das Lied ist ja auch so eher so weit und getragen und so ein bisschen so sehnsuchtsvoll und trägt einen in die Ferne. Und der Wein ist genauso gestrickt, dass ich immer eher denke, wenn ich ihn rieche, hat was von Weihnachten oder Bazar oder so orientalischen Düften, Kräuterdüften und. Na.
Also wie
war das
ein,
denn eine wunderbare Prosa?
Wie ein,
habt ihr Gänsehaut?
Gänsehaut, Goosebumps. Wie ein Master-Sommelier. Warst du euch der Erste?
Nee, ich war der Zweite. Frank Kemmer war der Erste. Der war
der Zweite ist auch echt ein bisschen Leverkusen.
Ja, ne? Ich war immer der Zweite im Leben. Das ist, ich habe mich schon dran gewöhnt. Aber es ist auch in Ordnung. Also auch als Zweiter kommt man immerhin noch durchs Ziel. Nein,
also als Master-Sommelier besser hätte man die Kombination Musik und Wein, glaube ich, nicht beschreiben können. Ja, Matten,
meine Erklärung
plump wie du bist, was ist dein drittes Ding?
Song Metallica One. Da ich ja.
Jetzt bin ich gespannt.
Was für ein Getränk dazu.
Naja, da ich ja.
Holsten Edel heißt mein Mädel.
Ja, richtig. Was? Nee, ist kein Wein, ne? Da ich ja, da mein Weinfachwissen ja noch nicht ganz so tiefer gehend ist. Ich brauche immer einen Wein, der mich, wo ich irgendwas wirklich herausschmecke. Also, das muss gern ein bisschen in die Fresse sein, dass ich das einordnen kann. Und der soll am Ende mir aber trotzdem so ein wohliges Trinkgefühl geben. Und eine coole Situation. Und ich weiß gar nicht, ich kann dir gar keine Flasche nennen. So, das passiert meistens.
Aber du hast dich gar nicht vorbereitet, was?
Lest euch mal genau die Frage.
30 Liegestütze draußen jetzt.
Ja, ich würde gerade sagen.
Wenn dein Lieblingswein ein Song wäre,
ja.
Welcher wäre es? Die Frage geht nur auf den Song. Ihr habt sie natürlich
ja, aber
noch
du
besser
musst ja trotzdem sagen können, welcher Wein es ist.
Ja, es ist wahrscheinlich ein Rotwein, es ist ein Merlot vielleicht, vielleicht ein Syrah. Aber ich kann keine Flasche nennen noch. Aber ich brauche so ein bisschen, dass es ein bisschen Wumms macht. Aber am Ende will ich trotzdem nicht nach dem dritten Glas sagen, oh, das ist mir jetzt doch zu wild.
Ja, das ist die Frage, aber nach dem Sake auch, heiß oder kalt?
Da haben wir es wieder. Und schon.
Lass uns das nicht als Schlusswort machen, bitte.
Schön, dass ich...
Frau Dr. Sake, es tut mir leid. Ich habe es in die falsche Runde mitgebracht. Nein, Quatsch. Um Gottes Willen. Mein lieber Henrik, vielen, vielen Dank.
Ich sage Dankeschön
für die Einladung in den Pool.
Auch Einladung zum Podcast.
Für deine Zeit, für die guten Gespräche. Das hat große Freude gemacht.
Ja. Danke, Fabio. Also ich wünsche dir insbesondere mit deinem ganzen Team, von deinen Mitarbeitern,
vielen Dank.
Vor allen Dingen jetzt echt... gute Zeit, wir kommen auch jetzt demnächst, habe ich mir. Also geben wir immer ein bisschen unserer Kohle, müssen wir irgendwo hintragen.
Sehr gut.
Aber
ich trage sie auch wieder zurück, versprochen.
Okay, also wir machen ja. Aber wie gesagt, das ist von ganzem Herzen gemeint. Und
vielen Dank.
Stefan, ich habe ja auch gesehen, wie ihr leidet und wie ihr gelitten habt und auch wie ungewiss die Zukunft ist. Und hoffe, dass das viele verstehen, auch dass man da.
Auf eine goldene Zukunft.
Und an Matten ganz herzlichen Dank für die wunderbare Inspiration. Ich liebe es, mit Rookies und Anfängern und
wir
sollten zu sprechen.
Wir sollten uns öfter sehen in Zukunft. Ich genieße das auch mit
die
dir.
Die einfach immer schön tief stapeln und immer schön am Saufen sind.
Siehst du? Wie herrlich.
Schön, ja. Schöner
Schluss. Und natürlich euer Team hier, ne?
Absolut. Vielen Dank an Online-Marketing-Rockstars, die das Ganze hier auch finanzieren, muss man ja auch genau so sagen.
Die seit gestern eine eigenständige Firma sind, Podstars bei
Podstars
OMR. Ja.
Bei OMR.
Schöne siehst Grüße.
Du? Nein, hat wie immer großen Spaß gemacht und unser erstes Mal Outdoor. Vielen lieben Dank für das schöne Gespräch und bis bald.
Jemand aufs Klo muss da oben bitte. Ja?
Ich gehe
einverstanden.
Danke, Männer.
Tschüss.
Danke, ciao. Tschüss. Ciao.